Also, der ist nicht der Einzige, der den uns vorige Woche beschäftigt hat, und zwar ein Syllogismus. Und Sie sollten, was Sie da wissen können müssen, merken müssen, Sie müssen im Stand sein, zumindest sozusagen drei Stufen im Zugang zu dieser Sache auseinanderhalten. Erstens, wie sich das Interesse an dieser Angelegenheit aus dem historischen Hintergrund heraus ergibt, den wir bei den Sophisten beschrieben haben. Zweitens, die Vor- bzw. Absichtserklärung. Das ist das, was da unter D steht, ein Stück Spannung in der Art, wenn etwas bestimmtes Gesetz ist, etwas anderes, davon verschiedenes, mit Notwendigkeit daraus folgt. Sie können natürlich das verschieden betonen, wenn Sie das lesen und dann verschiedene Akzente setzen. Sie können zum Beispiel so vorlesen, dass Sie sagen, im Schluss so lesen, dass Sie sagen, etwas anderes, davon verschiedenes, mit Notwendigkeit daraus folgt. Was eben zum Beispiel betonen würde, dass nicht etwas gemeint ist, was sowieso in und mit Notwendigkeit eintritt, wie zum Beispiel, dass die Sonne jeden Tag bleibt, ne? So. Sondern aus dem, was vorher gesetzt wurde, folgt, obwohl es etwas davon Verschiedenes ist. Das ist diese Absicht zu der Worterklärung, weil damit noch nicht festgelegt ist, dass es es überhaupt gibt, sondern das muss man eben erst zeigen, dass es sowas gibt. Das kann man auf verschiedene Arten und Weisen zu zeigen versuchen. Die Minimale ist, dass man einfach ein Beispiel dafür gibt. Aber was man will, wenn man eine logische Theorie aufbaut, ist allgemeine Prinzipien, eine allgemeine Beschreibung, einen allgemeinen Termini davon geben, wie sowas ausschaut und dass wenn etwas diese Bedingungen erfüllt, dass es dann auch sowas ist, so ein Syllogismus. Und dass wenn ein bestimmtes beliebiges Stück Sprache vorgelegt wird, man feststellen kann, ob es einer ist oder nicht. Also dass es entscheidbar ist, wie man das sozusagen, also wie man das ausdrückt. Ne? Und bei Aristoteles, so wie ich mir das erklärt habe, kann man auch sehr schön genau sehen, dass er eine Theorie anstrebt, weil er eben, weil ich es Ihnen eben so gezeigt habe, dass die allgemeinen Ausdrücke, die in der Absichtserklärung selbst vorkommen, immer genauer eingegrenzt und spezifiziert werden. Zuerst heißt es dort ein Stück Sprache, und dann wird aber genauer gesagt, welche Anforderungen die an dieses Stück Sprache stellen, nämlich dass es in Sätze zerlegbar ist und dann nicht ein Rest überbleibt, wenn nicht ein Satz wäre und so weiter und so weiter. Dann haben wir dritte Stufe, eben die Theorie, die er selbst entwirft. Ne? Das ist so wie einer, der sozusagen eine Sportart erfindet, zum Beispiel das Schwimmen, und dann auch gleich sozusagen Schwimmer wird. Nicht nur die Sportart Schwimmen erfindet und sagt, aha, das ist der im Wasser am schnellsten und so weiter, sondern auch gleich in der Theorie arbeitet, wie man am schnellsten schwimmt. Also, weiß ich, eine Schwimmbewegung, Butterfly oder Kauen oder so. Ich wirf gleich in der Theorie, selbst gleich. Ja. Er hätte es auch dabei belassen können und sagen, ja, ich habe gezeigt, was logisch ist, setzt euch hin, Nahrung und Form und probiert es. Ne? Und selber will ich damit nichts mehr zu tun haben. Aber selber gleich in der Theorie folgt. Und wie schaut die aus? Das ist C. Ne? Die Grundsteine dieser Einengungen. Also zuerst auf Stufe 0 wird nur expliziert, was sowieso schon in dieser Absatzerklärung, in der Worterklärung drinnen gesteckt hat. Der steckt ja schon drinnen. Das ist diese zweite Einigung, diese Schicht zwischen dem Gesetzen und dem Folgenden. Und dann steckt auch schon drinnen, dass es um Sprache handelt und so. Ne? Und auf Stufe 1, Zerlegbarkeit und Sätze, Stufe 2, sehr, sehr scharfe zusätzliche Anforderungen an die Form dieser Sätze, ganz explizit, die kommen ja im Alltag, also kommen zwar vor, aber keineswegs total dominierend. Ne? Im Alltag reden wir auch auf ganz andere Art und Weise. Ne? So, was sagen wir so, wie schaut das zu, bleibt so, ne? Und das ist sicher kein syllogistischer Satz, aber es ist ein Satz der deutschen Sprache. Und drittens, zweitens etwas über etwas, drittens, dass wir dafür verschiedene Typen eingegrenzt. Und dann kommt seine eigentliche These. Wenn wir diese Einschätzungen haben, dann sagt er sozusagen, dann behaupte ich, dass wenn man drei solche Sätze so zusammenfasst, dass die insgesamt aus drei sogenannten Termini, solchen Etwassen, besteht und so eingeteilt wird, dass das Gesetz in zwei sind und das folgende Einsatz ist, und so, dann kann man in dieser Figur zeigen, dass das dass das ein Syllogismus ist und dass egal was nun für diese Termini, da müsste man jetzt dieses andere Bild vom letzten Mal zeigen, egal was man da einsetzt, dass dann immer so ist, dass das dritte mit Notwendigkeit aus den ersten beiden folgt, obwohl es von jedem von denen verschieden ist. Ja? Das ist die Sache. Ne? Also, ja, dieses, nicht? Egal was man für diese MP und S da einsetzt, ist da was im Scherz durcheinander gegangen, das ist ja wurscht, aber egal was man für die einsetzt, ergibt sich immer ein notwendiger Schluss oder es ergibt sich eben kein notwendiger Schluss. Bei den, ne, das gibt ja unter diesen Kombinationen, habe ich erklärt, ist ja die viel, viel größere Anzahl solche, die nicht Syllogismen ergeben. Das war's. Das ist das, was Sie wissen sollten. Jetzt gehen wir zu diesem Teil. Jetzt schauen wir zurück, wo das herkommt, auf diesen Hintergrund. Ich habe ja gesagt, unter A, jetzt gehen wir wieder auf das andere Bild, zurück auf das erste. Was soll damit erreicht werden? Was ist dem Ursprung nach? Ein auf das Wesentliche reduzierter formaler Zusammenhang innerhalb der Sprache selbst, der den Kern der Überredungssituation wiedergibt. Wenn du das einmal zugegeben hast, dann musst du auch das zugeben. Jetzt schauen wir mal, was das da bringt in dieser Situation. Und da ist das entscheidende Faktum, dass das, was er hier hergestellt hat, dieser Syllogismus, ja eine rein hypothetische Angelegenheit ist. Also das funktioniert ja so, wie ich das jetzt da geschrieben habe. Wenn du das einmal zugegeben hast, dann musst du auch das zugeben. Das ist jetzt das, was er, das ist sozusagen sein Vermächtnis an diese Füße. Schaut, ich gebe euch da jetzt was in die Hand, da funktioniert das formal, ganz von selber, wir brauchen sich nicht mehr darum kümmern. Aber es hat natürlich den gewaltigen Nachteil, dass es nur bedingt ist. Dass es nur bedingt ist, ist ein gewaltiger Nachteil. Wenn wie soll man das jetzt, was soll man jetzt da sagen? Wenn alle Wiener musikalisch sind, und dann geht es weiter mit. Also alle Wiener sind musikalisch, alle musikalischen Menschen haben Ohren, also haben alle Wiener Ohren. Na, so, ist zwingend. Wenn ich die ersten beiden Sachen zugegeben habe, dann folgt das dritte mit Notwendigkeit. Aber wenn sozusagen es um eine haarigere Sache geht, ja, dann ist natürlich immer, wenn ich jemanden auf diese Art und Weise überreden will, die Gefahr sehr groß, dass der, wenn ich mein erstes Wenn ausgesprochen habe, wenn alle Wiener musikalisch sind, und wenn du zugibst, dass alle Wiener musikalisch sind, dann ist der schon unterbricht und sagt, ja, das gebe ich einfach nicht zu. Und dann kann ich das Ganze vergessen. Dann ist diese ganz tolle Idee und Wissenschaft zu den Aristoteles für Hugo. Verstehen Sie? In der wirklichen Redesituation kommt der Sophist und sagt, na, sind Sie nicht Wienerin? Ja, also wirklich toll. Nicht? Und er fängt an mit seinen Tricks und Speichereien und so. Und natürlich sind sie musikalisch und alle, sie sind ja auch mit allen verwandt. Das na, sind auch alle musikalisch und so. Und am Schluss werden alle so klar, musikalisch sein. So, hingegen zu dem Aristoteles und sagt, wenn der Zug ist, dass alle Wiener sagen, gebe ich nicht zu. Schauen Sie sich den Lobos im Leben an und so. Das ist der Nachteil. Also der Nachteil ist, durch dieses Verfahren der Reduktion auf ein Schema habe ich mich von der aktuellen konkreten Gebrauchssituation entfernt. Ja? Und bin also zunächst einmal gegenüber solchen Leuten wie den Sophisten, die da immer diese konkrete Gesamtsituation im Auge haben, unglaublich im Nachteil. Wie kann man jetzt sozusagen diesen Nachteil ausgleichen. Und das ist ein Punkt, wo eben sozusagen diese Grundstrategie des Aristoteles, wie dieses große Feld, von dem ich da gesprochen habe, zu einer Konstruktion ist, wo man das eben sehen kann. Weil ja doch letztlich ein Vorteil daraus gezogen werden kann, dass er diesen Schematismus geschaffen hat, nämlich dass klarer ist, dass jetzt auch klarer ist, was noch fehlt genau. Was müsste ich denn haben? Ich kann jetzt genau definieren, was ich brauche, damit ich wieder auf gleich, wieder gleichziehen kann mit den Sophisten. Ich muss einfach nur als ersten Satz, der mit wenn beginnt, etwas haben, was den Leuten, die mir zuhören, plausibel ist. Wenn ich das habe, dann brauche ich mich um das Weitere nicht kümmern. Also ich habe das, was die in eine erledigen, die Sophisten, habe ich in zwei Teile geteilt. In zwei verschiedene Aufgaben. In diese Sache mit dem Syllogismus und in eine zweite Aufgabe, die lautet, herauszufinden, was die Leute als einen Satz sozusagen akzeptieren werden. Ja? Was sozusagen, was ihnen plausibel sein wird. Und wenn ich das gefunden habe, dann brauche ich das sozusagen nur in diesen Syllogismus, den wir uns so wie einen kleinen Mechanismus und ein kleines Maschinchen vorstellen, wo wir reinstecken und brauche mich weiter nicht mehr darum kümmern. Und unten kommt auf jeden Fall raus, dass dann das andere auch glauben müssen. Wenn ich was gab, dagegen können, verstehen Sie das? Ja, okay. Also, es entsteht also hier, nachdem man diesen Formalismus geschaffen hat, sozusagen eine zweite Disziplin. Eine zweite Disziplin, die man Rhetorik nennen kann, für die er hat auch eine Abhandlung geschrieben, die Rhetorik heißt, aber für die man einen spezielleren Titel finden kann. Das ist der Titel Topic. Das ist unter einem gewissen Gesichtspunkt übersetzt, unter einem selektiven Gesichtspunkt übersetzt, sozusagen die Lehre davon, wie man wirklich allgemeingültige Gemeinplätze herausfindet. Also Sachen herausfindet, bei denen hochwahrscheinlich ist, dass ein Publikum die plausibel finden wird. Ja? Das ist eine eigene Disziplin. Diese eigene Disziplin plus der Syllogismus ergibt jetzt tatsächlich seiner Ansicht nach, und das stimmt auch, eine Effizienzsteigerung. Ja? Also wenn ich zuerst das anhandle und dann Teile habe, die ich speziell, wie funktioniert so eine Topic? Ja? Was ist das eigentlich? Wie geht das? Das ist ja viel schwieriger, nicht? Sozusagen, was ist eine Wissenschaft, die sagt, was die Leute plausibel finden werden? Das ist wie ein Widerspruch in sich selber, nicht? Eigentlich. Weil die einen finden das plausibel und andere finden was anderes plausibel. Das ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Darüber sprechen wir nicht, das ist nicht unser Thema in dieser Vorlesung. Ich gebe Ihnen nur ungefähr eine Vorstellung, wie das historisch funktioniert hat, dass sich diese Disziplin entwickelt hat. Das funktioniert natürlich von oben nach unten, also von einer Einteilung, von einer grundsätzlichen Einteilung der Aufgabe der Überredung in Standardsituationen. Nicht? Was sind die allgemeinsten Standardsituationen, in denen Überredung eine Rolle spielen kann? Dann versucht man, allgemeine Züge dieser Standardsituationen herauszuarbeiten. Und so wird man immer konkreter und konkreter. Ne? Also eine typische Standardsituation für Überzeugung ist die Gerichtsrede. Ne? Also die Rede bei Gericht, die entweder anklagend oder verteidigend ist. Und da kann man schon aus dem Setting, also dass es da jemanden gibt, dass es da sowas, wie schaut so eine Szene aus, da gibt es einen Ankläger, einen Angeklagten, Zeugen, einen Richter und so weiter und so weiter. Und es gibt einen Tatbestand, eine Vorgeschichte und so und all diese Dinge. Das ordnet man an und dann kann man aus so einer Anleitung heraus sozusagen gewisse Strukturen festhalten und über die findet man dann solche Topol. Also, wenn Sie solche ganz alte, also von mir aus auch nicht ganz alte, sondern um die Zeitwende entstandene Lehrbücher der Rhetorik lesen, dann finden Sie in denen riesige Haufen von Beispielen, die klingen wie aus einem Juristen-Lehrbuch oder so. Sind aber für Rhetorik allgemein gedacht. Und dann gibt es eben noch politische Streitgespräche und solche Sachen. Also so funktioniert das. So können Sie sich das, können Sie verstehen, was ich Ihnen nahebringen will, ist diese Idee mit der Aufgabenteilung, Arbeitsteilung, die sozusagen eine Effizienzsteigerung bringen. Und auf diesen, das Wort, ich deute Ihnen ganz kurz noch etwas an, was ich in früheren Veranstaltungen viel ausführlicher besprochen habe, was sozusagen ein interessantes Problem in der Theorie ist. Nehmen wir an, wir haben also die Syllogismustheorie und nehmen wir an, wir haben so eine topische Theorie für einen bestimmten Zweck. Also das heißt, wir haben ein Mittel, um sozusagen irgendwie uns vorstellig zu machen, was werden die Leute plausibel finden. Das, was wir da haben, das ist dann eine sehr, sehr vage Idee. Ne? Und bei dieser vagen Idee, die wir da haben, kommt es natürlich darauf an, wie wir aus der was machen, was wir jetzt in einen Syllogismus umsetzen können. Wir müssen einen Begriff bilden. Und wir müssen eine Vorstellung haben, in welches von diesen Schemata, die Sie da vorher gesehen haben, wir das am besten einsetzen. Ja? Verstehen Sie das? Also ich habe sozusagen die Idee, was kann zwischen politischer Verantwortungslosigkeit und was weiß ich, einem Plädoyer für langsames Fahren auf den Skipisten, das kann da vermitteln. Und möglicherweise fällt mir da irgendwas ein. Aber damit habe ich noch nicht mein Argument. Ich muss dann noch darüber nachdenken, wie ich die Sache am besten in so eine Figur bringe, wie ich sie sozusagen dressiere und herrichte. Das ist eine eigene Disziplin, die auch den Namen Topik hat. Und dann ist dann ein Topos sozusagen ein Trick, wie man das macht. Noch ganz kurz eine Sache. Das Wichtige, Sie können auch sehen, wie schaut diese Situation aus, in der man dann das Ganze benutzt? Sehr, sehr wichtig. In Wirklichkeit fangen Sie natürlich immer hinten an. Also ein Rektor, der sozusagen diese syllogistische Theorie des Aristoteles benutzt, wie macht er das? Ja? Er fängt immer von unten an, von hinten, von der Konklusion. Ne? Er muss anfangen von dem, was er den Leuten, ne? Das, was ihm als erstes klar ist, ist das, was er will, dass die Leute glauben. Das, was rauskommen soll. Und die Aufgabe besteht, wenn Sie sich diese syllogistischen Figuren anschauen, unten steht immer S und P. Ne? Das kommt dem zu. Und die Aufgabe, den Topos zu finden, ist eigentlich immer die Aufgabe, den richtigen Mittelbegriff zu finden, der dann wieder rausfällt. Ne? Also erstens den richtigen Mittelbegriff zu finden, was vermittelt mir zwischen dem Tempo beim Skifahren und der politischen Verantwortung und was, also ein Beispiel könnte man ja jetzt von diesem deutschen Politiker, der da auf einer österreichischen Skipiste zu schnell gefahren ist mit furchtbaren Folgen und so, das wäre nur ein Beispiel, das ist nicht die Sache. Aber das gibt mir vielleicht eine Idee von einer Sache. Und das Zweite ist dann, das ist schon, welche Figur benutze ich am besten, um zu meiner Konklusion zu kommen. Manchmal heißt das natürlich auch, dass ich meine Konklusion abschwächen muss. Ich bin in die Versammlung oder vor die Leute getreten, mit dem Ziel, ihn herbeizubringen, alle Kriegsbums sind sowieso. Und wie ich mir überlegt habe, komme ich drauf, das kann ich eigentlich nicht wirklich, aber es wird schon reichen, wenn ich ihnen beibringe einige. Na? Sowieso, weil ich keine gescheite Figur finde, in der ich ja, den Mittelbegriff so. Okay, also das ist das Wichtige, man fängt immer hinten. Es fängt immer unten an. Ne? Das Erste, was, ne? die Konklusion ist nicht der Triumph beim Schlussfolgern. Also die logische Theorie wird nicht gemacht, um Leute in Stand zu setzen, daraus, dass alle Menschen sterblich sind und ich ein Mensch bin, folgt, dass ich auch sterblich bin. Sondern es geht eben darum, wenn zwei Begriffe gegeben sind, den Mittleren zu finden und das Argument, warum der Satz empfohlen wird. Ja?
Also allgemein ist es so, zuerst muss ich diesen Mittelbegriff finden, dann muss ich vielleicht ein Beispiel, weil das hilft mir, und dann noch die Figur, wie ich das Ganze wieder.
Genau, dann muss ich noch unter den Figuren, die gültig sind, sozusagen die finden, die für mich richtig hinhauen. Ne? Und das ist zum Beispiel oft in einer rhetorischen Situation ist es oft die Alternative, soll ich den Leuten etwas Bestimmtes empfehlen, oder ist es nicht einfacher, sie vor dem entsprechenden Komplementär zu warnen? Ja? Verstehen Sie? Also das ist rhetorisch oft sehr, sehr viel effektiver, wenn man den Leuten was einreden will, wofür es eigentlich nicht wirklich ein gutes Argument gibt. Ja? Dass man sie dann versucht, trotzdem einzureden, indem man sie vor allem warnt, was eine Alternative wäre. und sozusagen selber draufkommen lassen, dass sie dann eben sagen, das überbleibt, als zu der Entscheidung zu greifen, die sie eigentlich gar nicht wollen. Ne? Also darin besteht das Geschäft der Rhetorik. Das ist Rhetorik, so funktioniert das. Darum, ja? Und was sagst du? Natürlich kann das auch jemand, der nicht die aristotelische Logik kennt. Aber was die aristotelische Logik bietet, ist eine Möglichkeit, die Sache präziser zu durchschauen auf allgemeine Prinzipien hin und sozusagen den Bereich, in dem diese allgemeinen Prinzipien formal festgehalten werden können, zu trennen von dem Bereich, in dem man noch immer Fingerspitzengefühl, Erfahrung und so weiter braucht. Das Herausfinden seines Topos ist natürlich eine Sache der Erfahrung, ne? Jemand, der sich gut ausgeht. So. Und das alles zusammenfassend, können wir eine Definition jetzt zu unserem Bestand hinzufügen. Nämlich, wir haben jetzt vorher, was ist ein Syllogismus, diese Absatzerklärung, was ist die aristotelische Syllogismus. Jetzt können wir eine bestimmte Art von Syllogismus definieren, nämlich den sogenannten dialektischen Syllogismus. Und so ein dialektischer Syllogismus ist ein Syllogismus mit plausiblen Prämissen. Na? Ein dialektischer Syllogismus ist ein Syllogismus, also so eine Figur, wo eben außerdem die Prämissen, also die zwei vorher gesetzten Sätze, plausibel sind. Und dann funktioniert er. Ne? Dann kann man das Ganze so aussprechen und sagen, nachdem ihr ja das und das akzeptiert, wenn es euch plausibel ist, könnt ihr gar nicht anders als auch dieses davon verschiedene, was ihr ursprünglich nicht akzeptieren wolltet, sondern als eine bittere Pille betrachtet, müsst ihr doch auch akzeptieren. Ne?
Ja? Ist denn nicht alles andere als ein dialektischer Syllogismus Schmarrn?
Na, jetzt kommen wir auf sozusagen das Gegenstück zum dialektischen Syllogismus, nämlich, jetzt kann man eine parallele Definition zum dialektischen Syllogismus, das ist das, was Aristoteles als den wissenschaftlichen Syllogismus bezeichnet, das ist ein Syllogismus mit wahren Prämissen. Ja, ein dialektischer Syllogismus ist genau so ein Syllogismus wie ein wissenschaftlicher Syllogismus, das sind zwei Unterarten, das mit diesen Figuren und so weiter, die sind in beiden Fällen gleich und sozusagen der Automatismus, der garantiert wird, ist in beiden Fällen gleich, funktioniert völlig gleich. Der Unterschied ist, bei dem einen verlangt man zusätzlich, dass die Prämissen plausibel sind und bei dem anderen verlangt man, dass sie wahr sind. Natürlich gibt es
eine zusätzliche Einschränkung.
Bitte? Eine zusätzliche Einschränkung. Naja, das ist nicht eine zusätzliche Einschränkung, das kann auch disjunkt sein. Nicht alles, was wahr ist, ist plausibel. Es gibt auch Wahrheiten, die unplausibel sind. Es gibt zum Beispiel in der aristotelischen Abhandlung über Wissenschaftstheorie eine Einteilung so von Vorsätzen, das ist ganz drollig und lustig. Da sagt er, also da gliedert er das auf, was wir heute normalerweise Axiome nennen. Ja? In verschiedene Sachen, also in Thesen, Hypothesen, Axiome, spezielle Postulate und solche Sachen. Und da sagt er, da erklärt er, was eine These ist, glaube ich. Also entweder These oder Hypothese wird so erklärt, dass er sagt, das ist die extrem unplausible, aber richtige Meinung eines hochgebildeten Experten. Also nicht alles, was wahr ist, ist auch plausibel. Und vieles, was plausibel ist, ist auch wahr natürlich. Ne? Ja? Aber oft muss man, um jemanden etwas nahezubringen, jemanden dazu zu bringen, etwas zu akzeptieren, was wahr ist, zusätzlich außer der Wahrheit noch nach einer plausiblen Verpackung sozusagen. Das ist so einfach, das ist nicht einfach. Das Wahre ist nicht eine Einhängung des Plausiblen, obwohl natürlich wünschenswert ist, und das ist der normale Fall, dass man eben durch die Wahrheit kann man viel plausibel machen. Ne? Das stimmt schon. Also Wahrheit ist sozusagen eine Sache, die Plausibilität fördert. Wenn ich von vornherein sage, ich will nicht was einreden, aber es ist nicht wahr, dann hebt es meine Chancen nicht, erfolgreich zu sein als Redner. Ne? Also ein wissenschaftlicher Syllogismus ist ein Syllogismus mit Wahrheit. Man könnte dann noch hinzufügen, sozusagen Syllogismen mit Prämissen, die weder wahr noch plausibel sind. Und dann gibt es noch eine eigene Disziplin, die wir auch überhaupt nicht behandeln, aber für die sich auch schon sehr interessiert und die philosophisch sehr interessant ist, das ist die Lehre von den Fehlschlüssen. also naheliegende sozusagen Fehlschlüsse, wo man glaubt, überhaupt diesen Zwang, der besteht aber gar nicht wirklich. Ja? Ganz laut.
Wie prüft er oder wie schaut er oder wie sagt er, was wahr und was falsch ist? Was ist eine wahre Prüfung?
Naja, wenn Sie sagen, einfach eine, die als wahr von allen als wahr angesehen wird, dann nähern Sie sich schon wieder, begeben Sie sich schon wieder sozusagen auf ein Feld, wo das Schillern beginnt zwischen Plausibilität und Wahrheit. Was heißt, Sie können dann sagen, was heißt es, etwas plausibel zu finden? Etwas plausibel zu finden heißt, der Meinung sein, es sei wahr, im Unterschied zu, es ist tatsächlich wahr. Ne? Was heißt, was ist die so? Das ist eine Frage, die uns hier nicht direkt beschäftigen kann, sondern das müssen wir voraussetzen, dass wir den Unterschied machen können zwischen dem, was wahr ist und dem, was nicht wahr ist. Das ist eine sehr schwierige erkenntnistheoretische, wissenschaftstheoretische Frage. Naja, auch bei Aristoteles natürlich ist das eine schwierige Frage. Ne? Das müssten wir jetzt mal so auf sich beruhen lassen. Wir müssen annehmen, dass wir diesen Unterschied machen können, dass es wahr ist, dass, weiß ich, wir uns da jetzt gegenüber sitzen und dass es nicht wahr ist, dass wir gerade mit 180 über die Autobahn düsen oder so, solche Sachen. Oder dass es wahr ist, dass 2 und 2 4 ist und dass es nicht wahr ist, dass 2 und 2 133 ist oder solche Sachen. Das ist aber ganz verschieden in diesen beiden Fällen, wie man draufkommt, ob das wahr ist und so weiter. Also das ist das erfordert eigene Überlegungen. Ein bisschen was zu diesen Überlegungen werde ich jetzt gleich sagen. Das Entscheidende, was wir jetzt sozusagen, wir sprechen jetzt über ein neues Kapitel, wir sprechen jetzt über Wissenschaft. Worüber haben wir bisher gesprochen? Über den historischen Hintergrund bei den Sophisten, über die aristotelische Syllogistik und ganz kurz über den Zusammenhang zwischen Syllogistik und Rhetorik, der oberflächlich bei Ihnen hergestellt werden kann über diesen Begriff des dialektischen Syllogismus, wobei Sie aber wissen müssen, was Sie eigentlich wissen sollten, ist, worin bestehen die zusätzlichen Aufgaben, eben mit diesem Herausfinden eines Mittelbegriffes als einer Sache, die den Leuten schon plausibel sein wird. Das muss man in dieser Wahrheit belassen. Ja? Natürlich kommt es dann darauf an, wenn man effektiv sein will, dass man wirklich genau herausfindet, was für das Zielpublikum plausibel ist. Aber wie man allgemeine Anweisungen gibt, um das genau herauszufinden, das ist eben das Delikate in der Topik, in der Lehre von den Gemeinnützen. Und jetzt reden wir über was Neues, jetzt reden wir über Wissenschaft. Und der Zugang ist, dass man eben parallel zu der Definition des dialektischen Syllogismus, diese Definition des wissenschaftlichen Syllogismus hat, einfach ein Syllogismus mit wahren Prämissen ist. Ein gültiger Syllogismus mit wahren Prämissen. Also der erste Punkt, den Sie da jetzt, oder der erste zusätzliche Punkt, den Sie da verstehen müssen, ist, dass man von da aus natürlich noch bei weitem keine Definition und auch kein Verständnis von Wissenschaft hat. Wenn ich einen wahren Syllogismus hernehme, wie zum Beispiel alle Österreicher sind sterblich, alle Wiener sind Österreicher, also sind alle Wiener sterblich, das ist ein typisches Beispiel dafür, aber das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Na? Also das ist zwar wahr, und was du lehrst, ist wahr, und was rausfällt, ist wahr, auch wenn wir nicht den Syllogismus haben, aber vor allem ist es gerade dieses Syllogismus wahr und so, aber es hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Trotzdem spielt diese Definition des wissenschaftlichen Syllogismus eine ganz entscheidende Rolle bei dem aristotelischen Verständnis von Wissenschaft. Was ist eine Wissenschaft? Das ist gar nicht so leicht zu erklären. Das ist eine komplexe Sache, für die ich jetzt wenig Zeit habe. Also ein Punkt, das ist sozusagen der am nächsten liegt bei dem, was wir bisher besprochen haben, ist, dass eine Wissenschaft natürlich mehr ist als eine solche Weisheit, wie die mit den sterblichen Österreichern und Wienern. Eine Wissenschaft ist sozusagen nicht ein zu einem Schluss und nicht noch einer dazu, sondern eine Wissenschaft ist ein Ganzes, eine Gesamtheit. Ja? Eine Wissenschaft ist was Größeres. Aber, und jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nach der Auffassung des Aristoteles ist eine Wissenschaft, auch wenn sie etwas sehr viel Größeres ist als ein Syllogismus, auch vor allem in erster Linie Sprache. Eine Wissenschaft ist einfach ein noch sehr viel größeres Stück Sprache, könnte man sagen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist seine Auffassung und damit, dass er das so ganz stark betont hat, dass die Wissenschaft als ein großes Stück Sprache aufgefasst werden kann, das ist sozusagen ein Meilenstein. Und zwar muss man das vergleichen mit dem, was die Alternative ist dazu. Ja? Was die Alternative dazu ist und was auch bei ihm vorkommt. Also die Alternative ist nicht etwas, was er ausgeschaltet hat, sondern spielt bei ihm auch eine Rolle, was vorher allein dominiert hat, ist, dass die Wissenschaft sozusagen ein Können oder eine Disposition ist, die in mir als Individuum steckt. Eben mein Wissen. Und zwar nicht nur mein Wissen als sozusagen irgendein Haufen von Sätzen, die abrufbar sind, sondern mein Wissen als eine bestimmte Kompetenz und Fähigkeit auf einem Gebiet. Ja? Also, versteht, das ist das, was vorher war. Ne? Also Wissenschaft, vor allem bei Plato, wird das so erklärt. Ne? Das wird erklärt und Plato interessiert sich für den Begriff der Wissenschaft, vor allem in der Abgrenzung gegen den Begriff der Fertigkeit. Jemand, der etwas Bestimmtes gut kann, das sagt man, da kann man verschiedene Grade der Exzellenz unterscheiden. Also ein Beispiel, das bei Plato oft vorkommt, ist das Kochen. Also jemand kann kochen, ein anderer kann besser kochen, dann gibt es noch einen Meisterkoch, ja, sozusagen. Und das sind Fertigkeiten. Und jetzt sagt Plato, ist es aber nochmal was anderes, ob der wirklich am besten von allen kochen kann, außerdem noch imstande ist, seine Kunst, seine Fertigkeit als eine Kunst sozusagen zu beschreiben und zu verstehen, was er tut. Also nicht nur geübt zu haben, sondern auch eine Einsicht zu haben in das, was er das eigentlich macht. Und das heißt letztlich, imstande ist, jemanden anderen das beizubringen und zu lehren, und zwar eben nicht nur dadurch, dass er den anderen zuschauen lässt, sondern dass er dem anderen hilft, das auch zu erlernen, indem er ihm erklärt, wie es geht. Ne? Indem er sozusagen das, was er macht, nicht mehr kann, sondern auch durchschaut und beherrscht in einer gewissen Weise. Und das, Plato, ist der Unterschied zwischen einer bloßen Fertigkeit und einer kunstvollen Fertigkeit, einer richtigen Kunst. Und in dem Sinn ist in jeder Kunst ein bisschen was von dem, was dann Wissenschaft ist. Wissenschaft ist auch in diesem Sinn sozusagen eine Wissenschaft, sondern eine Fertigkeit zu wissen. Nicht nur, dass die Sachen so funktionieren, sondern warum sie so funktionieren und sozusagen den entscheidenden Hebel zu kennen, mit dem man ein bestimmtes Phänomen erklären kann oder so. Ja, das ist es. Und wenn man das so auffasst, dann ist die Wissenschaft sozusagen eine Einstellung, die man hat oder nicht hat und die man eben durch Übung und vor allem durch Reflexion und durch Unterweisung erlernt. Und dann ist die Wissenschaft sozusagen nach diesem platonischen Bild, und für Aristoteles ist das auch in einer gewissen Weise noch immer ein richtiges Bild, die Wissenschaft ist dann in jedem von uns. Ne? Ja? Die Wissenschaft ist dann eben in den Leuten, die diese Kompetenz haben. Die ist dann eine Kompetenz. Im Unterschied dazu müssen Sie das sehen, dass Aristoteles hat aber eben noch diese andere Auffassung, und das ist die bahnbrechende Auffassung, dass man erklären kann, was eine Wissenschaft ist, unabhängig von den Leuten, die diese Wissenschaft haben, unabhängig von so einer Dispositions- oder Kompetenzbeschreibung, einfach auch wieder als ein Stück Sprache. Also dieselbe Strategie, wie wir bei dem Syllogismus gehabt haben, im Unterschied zu den Sophisten, ein Absehen von allen konkreten Begleitumständen der Situation, also von diesen Hörer-Sprecher-Beziehungen und so weiter, nur Wissen der Sprache selber ist, dass das eine notwendig aus dem anderen folgt. Egal, wer es benutzt und egal, worum es eigentlich gerade geht. Weil Sie haben dieses Schema und Sie können da jetzt einsetzen, sterblich, grauhaarig, dick, dünn, lustig, also alle, die faul sind, sind und dann folgt das, alle, die das sind auch und so. Ne? Das ist, und so auch bei der Wissenschaft. Auch die Wissenschaft fasst er auf als etwas, was als eine Struktur in der Sprache selbst beschrieben werden kann. Und man kann dann sozusagen von der Wissenschaft reden, ohne dass man von den Menschen reden braucht, die diese Wissenschaft sozusagen verkörpern. Ja? Nur, im Unterschied zu dem Syllogismus, ist eben eine Wissenschaft ein viel größeres Stück Sprache. Na? Eine Wissenschaft ist ein viel größeres Stück Sprache. Ja? Also eben nicht nur etwas, was sozusagen die Zustimmung zu einem bestimmten Satz erzwingt, sondern was sozusagen die Einsicht in ein großes Gebiet beinhaltet. Ne? Also den Überblick über ein großes Sachgebiet beinhaltet. Und die ganz, und jetzt ist aber, und dann kommt aber eben sozusagen der Hammer, dass nach der aristotelischen Auffassung die Wissenschaft ein großes Stück Sprache ist, das als Ganzes in jedem lokalen Zusammenhang, den man daraus herausholt, in solchen Syllogismen organisiert ist. Eine Verkettung. Ne? Ja? Eine Verkettung von Syllogismen, die hierarchisch angeordnet sind. Alle Meidlinger sind das und das, weil nämlich alle Meidlinger Wiener sind und alle Wiener das und das sind. Und das ist deshalb so, weil alle Wiener Österreicher sind und alle Österreicher das und das sind. Und weil alle, bis man dann irgendwo ganz bei was Abstrakten landet. Ja? Das funktioniert bei diesem Beispiel natürlich schlecht, weil wir uns hier nicht wirklich auf, wir reden nicht über etwas, was wir als eine wissenschaftliche Theorie da jetzt vor uns haben. Das ist bla bla, so gequagelt. Ne? Aber das ist eine Anforderung an eine Wissenschaft. Eine Wissenschaft ist ein großes Stück Sprache, ganz formal betrachtet, das als Ganzes sozusagen so betrachtet werden kann, dass es überall, wo ich einen Zusammenhang heraushole, finde ich solche Syllogismen. Was heißt das? Das heißt, dass eine Wissenschaft ein Zusammenhang von Sätzen ist, die zueinander in Beziehungen des Erklärens stehen. Ne? Das ist ein Zusammenhang von Sätzen, die in solchen Beziehungen zueinander stehen. Wenn man irgendwelche nimmt, kann es natürlich sehr schwer sein, zwischen denen überhaupt eine Beziehung zu finden. Aber wenn sich dann eine findet, dann wird es so sein, dass das eine das andere erklärt. Und zwar vielleicht nicht in einem Syllogismus, aber in einer Verkettung von Syllogismen, wo man immer vom Allgemeineren zum Spezielleren kommt. Eine Gesamtheit von Sätzen, die nicht nur irgendwie nebeneinander stehen, sondern die so angeordnet sind und angeordnet werden in der Wissenschaft, dass klar ist, welcher welchen erklärt. Oder wenn nicht der eine den anderen und auch nicht der andere den einen erklärt, wie sie sich zu irgendwelchen dritten Sätzen verhalten, die vielleicht den einen und den anderen nicht oder beide. Ne? Und so. Also eine Wissenschaft ist sozusagen eine, noch einmal anders ausgedrückt, eine Riesenmenge von Sätzen, die aber sehr, sehr streng strukturiert sind innerlich, und zwar so, als könnten sie durch eine Strategie immer fortgesetzter Warum-Fragen von unten nach oben aufgebaut werden. Ne? Allerdings, warum sind das und alles sind also sind allerdings, warum das. Aber warum, sagt jetzt der erste bei mir, sind allerdings, warum das. Jetzt gehe ich eine Stufe höher, weil nämlich alle das und dann so. Immer höher und höher. Durch fortgesetzte Warum-Fragen ergibt sich dann so eine Art von Hierarchie. Ne? Ist das? Also eine Wissenschaft ist, man kann eine Wissenschaft auffassen als eine Hierarchie von Begriffen. Aber das ist nicht der entscheidende Gesichtspunkt des Aristoteles, sondern der entscheidende Gesichtspunkt Punkt ist, dass es eine Hierarchie ist, die durch einen besonderen Typus der Verknüpfung der Begriffe definiert ist, nämlich durch das Syllogisme und dass immer sozusagen diese Leitabsicht des Erklärens dabei ist. Ja? Ist das, haben Sie das verstanden ungefähr? Das ist ja sehr leicht eigentlich zu kapieren, oder? Also das Hauptsächliche ist, dass man sieht, dass das auch wieder was sehr was Abstraktes ist, nicht? Sehr, sehr was Abstraktes. Jetzt können wir dazu ein paar Sachen sagen, jetzt vielleicht, okay, zuerst noch was Abstraktes und dann mal was von einer konkreteren Seite. Erklärung so, gut. Sie können erkennen, man kann daraus schon erkennen, dass die aristotelische Vorstellung von Wissenschaft sozusagen eine Schlagseite hat in eine ganz bestimmte Richtung, von der ich dann gleich sage, dass das für uns eigentlich was sehr was Fremdartiges ist, nämlich, dass die aristotelische Vorstellung von Wissenschaft eine ganz starke Schlagseite in Richtung des Beweises hat. Also was die Wissenschaft macht, wenn man sie hat, was hat man, wenn man die Wissenschaft hat? Man hat ja dieses Gefüge von Sätzen. Man kennt sich in diesem Gefüge von Sätzen aus. Und was kann man mit dem anfangen, wenn man dieses Gefüge von Sätzen hat? Sozusagen von oben nach unten. Was macht man damit? Was man damit machen kann, ist, dass wenn jemand eine Frage hat, die schwierig zu beantworten ist, dass man ihm, der sagt, warum ist das so und so, dass man ihm dann zeigen kann, warum es tatsächlich so und so ist und dass es gar nicht anders sein kann, als so und so zu sein. Oder eben manchmal, dass es gar nicht anders sein kann, als so und so zu sein, oder halt so, 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 was die anderen Alternativen noch wären. Dass es eben außer heiß und kalt auch noch laut hat und laut oder sowas sein kann. Ja? Also was dazwischen liegt. Also diese Vorstellung von Wissenschaft, die er hat, die hat eine gewisse Affinität zu dem, was wir über die Rhetorik gesagt haben. Also wie die Rhetorik das überreden ist, ist die Wissenschaft das Beweisen. Wissenschaft ist die wissenschaftliche Kompetenz schlechthin bei Aristoteles ist die Kompetenz, etwas zu beweisen. Was heißt das? Man könnte jetzt ein Szenario, ein imaginäres Szenario, das immer, was wäre denn nach Aristoteles, wenn er jetzt menschliche Typen zeichnen müsste, der Wissenschaftler schlechthin? Was wäre sozusagen die Verkörperung des Wissenschaftlers schlechthin in Bezug auf diese Schlüsselkompetenz? Der Wissenschaftler schlechthin bei Aristoteles ist ein alter Mann, der sehr, sehr viel weiß oder alles weiß auf einem bestimmten Gebiet und allein in einer Hütte am Rand der Stadt wohnt und zu dem immer wieder junge Männer kommen und sagen, alter Mann, hast du 5 Minuten Zeit für mich? Ich habe ein Problem. Ich habe gesehen, da passiert immer das und das. Kannst du mir erklären, warum das so ist? Sagt der alte Mann, komm herein, junger Mann, nimm dir 5 Minuten Zeit, gerne, ich werde dir das erklären. Und zwar, das Universum beschäftigt uns. Und dann, bis er da herunten ist, dass er dem erklärt hat, warum ich auf der Milchelle auch bindet, wenn man sie erwärmt. Ja? Das ist sozusagen die Standardvorstellung von Wissenschaft. Das ist eine völlig andere Vorstellung von Wissenschaft, als wir haben, als unsere Universität und unsere ganze Zeit sich unter Wissenschaft vorstellt. Denn da fehlt das Entscheidende, was für uns alles ist, nämlich die Forschung. Was da fehlt, ist die Forschung. Wir verstehen unter Wissenschaft nicht so sehr die Fähigkeit, irgendwas zu beweisen, sondern wir verstehen ja, für uns ist die typische wissenschaftliche Tätigkeit die Forschungstätigkeit, auf etwas draufzukommen, was man noch nicht weiß. Während der aristotelische Wissenschaftler, der ist, der eh schon alles weiß und nur bei irgendwelchen konkreten, überraschenden Sachen dann zeigt, warum es so sein muss und nicht anders sein kann. Und so sehen wir den Wissenschaftler nicht. Und so hat zum Beispiel der bedeutende Philosoph René Descartes, der jetzt im frühen 17. Jahrhundert sehr kritisch gegenüber dem Aristotelismus gesagt hat, aus Prämissen zum Beispiel gehen, dann auf Schlussfolgerungen zu kommen hinsichtlich irgendwelcher Überraschungen, das ist eigentlich was Kindisches. Ne? Damit beschäftige ich mich nicht. So wie ich Ihnen die Arbeit der Rhetorik gesagt habe, die Kunst ist ja nicht, sozusagen, wenn die Prämissen gegeben sind, wenn ich weiß, dass alle Menschen sterblich sind und ich auch ein Mensch bin, dann daraus zu schließen, dass ich auch sterblich bin, da brauche ich keinen Wissenschaftler dafür. Ne? Sozusagen, die Kunst ist, dass wenn man den Schluss gegeben ist, den Anfang zu finden, sozusagen den Mittelbegriff zu finden. So, also das ist sehr, sehr wichtig, dass jemand das klar ist, dass diese, dass das zusammenhängt, dass diese Auffassung, die Wissenschaft ist ein großes Stück Sprache, das insgesamt nach solchen Architekturen von Syllogismen organisiert ist, dass das bedeutet, dass der Hauptintention, das Schwergewicht des wissenschaftlichen Kreislaufs immer auf das Beweisen und nicht auf das Forschen fällt. Ja? Jetzt aber kann man diese Frage auch, kann auch Aristoteles natürlich diese Frage nicht ausblenden, der Forschung. Nämlich, in welcher Hinsicht kann er sie nicht ausblenden? Er kann sie nicht ausblenden, wenn jemand fragt, wie ist der alte Mann zu seiner Kenntnis dieser allerallgemeinsten Einsichten gekommen? Wie ist er denn dahin gekommen, dass er das weiß, was er weiß? Ja? Das ist ein entscheidender Punkt. Wie ist er dahin gekommen, dass er weiß, was er weiß? Wie entsteht eine Wissenschaft? Ja? Wie bildet sich eine Wissenschaft? Und jetzt soll aber die Antwort nicht gegeben werden, indem er sagt, indem du fleißig denen, die es schon können, zuschaust und darüber nachdenkst und dir von denen was erklären lässt. Das wäre ein Rückfall auf diesen Standpunkt, dass die Wissenschaft nur eine Kompetenz ist, die immer ein Einzelner hat. Sondern das muss jetzt allgemeiner erklärt werden. Das muss jetzt sozusagen Person- und situationsunabhängig erklärt werden, wie es dazu kommt, dass die höheren, die allgemeineren Sätze die Sachen die über Sterblichkeit und Unsterblichkeit was sagen und was der Unterschied zwischen Leben und Nicht zwischen lebenden und nicht lebenden Wesen ist. Solches sagen, ja? Solches Horagen, wie es dazu kommt, wie man zu der Einsicht über diese Sachen kommt. Ja?
Dass der alte Mann am Stadtrand könnte ja, wenn er der Meinung ist, dass er ein System hat, wie man die Relationen im Kleinen zu einem Satz formulieren kann, was bei der Bedingung das hat, und wie die Sätze zueinander in Verbindung stehen müssen, mit unendlich viel Wissen und diesem System schon eine Wissenschaft formen kann. Also Input für Zusatz und Relation zu Sätzen ist schon die Wissenschaft.
Nein, eben nicht. Weil, aber das ist schon die richtige Frage natürlich, weil das Entscheidende, was er dazu braucht, ist ja sozusagen eine Strategie, wie er verallgemeinert. Was soll er denn verallgemeinern? Ja, sagen wir, er hat lauter sozusagen Einzelerkenntnisse. Um sozusagen überhaupt zu beweisen, zu kommen, um überhaupt Argumente zu finden, muss er ja verallgemeinern können. Wenn er nicht verallgemeinern kann, muss er Gemeinsamkeiten herausfinden, ne? Zwischen den Phänomenen, um das eine aus dem anderen erklären zu können. Also er muss sozusagen diesen Aufstieg schaffen, er muss eine Hierarchie zusammenbringen und das muss erklärt werden, wie das funktioniert. Und vor allem muss erklärt werden, wie es dazu kommt, dass sozusagen allerallgemeinste Grundsätze einer Wissenschaft. Ja? Also in Wirklichkeit, das wird jetzt am Ende von dem stehen, was ich Ihnen erzähle, aber wenn Sie das fragen, ist eben bei Aristoteles ist eine Wissenschaft nicht dadurch definierbar. Ihr Modell ist das. Die Wissenschaft besteht aus zwei Teilen. Ja? Das eine ist ein großer Sack, in dem Sinn, was man so sagt, alle empirischen Erkenntnisse. Ja? Also man sieht, dass sich die Bäume im Herbst verfärben, dass der Schnee bei Temperaturen über 0 Grad zu schmelzt und so weiter. Ja? Alle diese Sachen. Und der andere Teil ist eben so eine Struktur, das ist das Gitter sozusagen der syllogistischen Organisation. Und das Ganze funktioniert so, dass man das da durchpresst, sozusagen. Ja, das ist nicht das aristotelische Bild, das kann es auch nicht sein, sondern das aristotelische Bild von Wissenschaft ist anders. Das aristotelische Bild ist das, dass man dieses Gitter hat und dass das andere, was man hat, wenn man die Wissenschaft hat, die obersten Grundsätze sind. Also die allerobersten Sätze, bei denen es dann nichts mehr zum Erklären gibt, auf die man kommt, wenn man sagt, warum sind die sterblich, weil die sterblich sind, warum sind die sterblich, bis man dann irgendwo ist bei einem Das ist zwischen Sterbe und Unsterbe, oder von mir aus belebt und unbelebt und so weiter. Das sind ganz großen Einteilungen von allem, worüber man überhaupt reden kann. Und wo man dann sagt, für alles, was belebt ist, gilt zum Beispiel, ja, dass es sich fortpflanzen kann, wachsen kann, ernährt oder so bewegen kann. Also das gilt für alles, was belebt. Das wäre dann schon sowas auf einer allerobersten Ebene. Einer Wissenschaft, die auch übrigens so die Logik von Aristoteles erfunden worden ist, nämlich die Biologie. Ne? Ja, verstehen Sie? Aber soweit bin ich selber noch nicht. Ne? Aber es ist ganz gut und wichtig. Ne? Weil heute stellt sich oft in der Wissenschaftstheorie die Frage, so, wie muss sowas ausschauen, damit es überhaupt eine amorphe Masse von empirischen Sätzen, wie muss eigentlich das Gipfel, die Struktur der Wissenschaft beschaffen sein, damit es überhaupt eine amorphe Masse von Sätzen sind da auch schon Sätze drinnen oder sind alle Sätze empirischen Sätze und so. Ne? Aber bei Aristoteles, nochmal, wo ich mir selber stecken bin, die Wissenschaft ist sozusagen so hierarchisch geordnet, oben steht das Allerallgemeinste. Ne? Wie kommt man zu dem? Ne? Wie kommt man zu diesem Allerallgemeinsten? Und da ist jetzt noch einmal wieder was ganz was Wichtiges. Seine Auffassung ist die, Wissenschaft ist etwas, was mit einem Wissen beginnt oder was sich aus einem Wissen herausentwickelt, das selber noch nicht Wissenschaft ist. Also die wichtige These ist, es muss, damit es eine Wissenschaft gibt, muss es schon vorher ein Wissen geben, das nicht Wissenschaft ist. Das ist seine Auffassung. Also von Wissenschaft zu reden hat keinen Sinn, wenn nicht schon vorher etwas gewusst wird. Ja? Wissenschaft ist sozusagen eine Art von, die Wissenschaft, wenn man sie als eine Anstalt versteht, ist sie eine Raffinerie. Ne? Für etwas, was schon Wissen ist. Wissen ist eine Sache nach der Auffassung des Aristoteles, die in Stufen daherkommt. Man kann auf einer sehr niedrigen Stufe etwas wissen und dann gibt es da so eine Hierarchie und das Oberste, was es für Wissen gibt, ist das, was er unter Wissenschaft versteht. Aber Wissen fängt wo an, wo von Wissenschaft nur lange die Rede ist. Also Wissen fängt von mir aus dort an, wo ich über etwas Auskunft geben kann, einfach deshalb, weil ich dort war. Kommt die Polizei, kommen ein paar Polizisten da rein und sagen, vor einer Stunde war doch da draußen dieser schwere Verkehrsunfall. Wer von Ihnen hat da das rote Auto gesehen, von dem die verletzte Person gesagt hat, dass er mit 150 über die Werngerstraße gefahren ist? Und dann wird vielleicht die eine oder andere von uns sagen, siehst du das, ja, das ist mir eigentlich gar nicht so, aber jetzt, genau. Na, dann gibt es die von uns, die etwas wissen und die es nicht wissen und die es wissen, wissen einfach, was dort war. Ja? Das ist ein Wissen, wo man sagt, da kann man sich auch nicht dagegen wehren, da stößt einem zu. Ne? Da gibt es was, aber auf dieser Ebene sagen, kann man nicht wissen. Es ist unmöglich, sagt dann vom Gericht einem zum anderen, dass sie das nicht wissen, sie waren ja dort. Ne? Und wir haben die Videoaufnahme, wo der den Kopf abgeschlagen hat. Das können wir nicht sagen, sie sind in den Zimmern gewesen und haben das nicht bewährt. Ne? Das ist 10 Quadratmeter groß. Ne? Und so. Ja? So. Also da gibt es dann diese Dinge, die man nicht wissen kann. Das ist die allerunterste Ebene. Aber das ist schon Wissen. Und dann können wir da sozusagen schichtweise in die Höhe gehen. Ne? Also zum Beispiel das Wissen über irgendwelche Regelmäßigkeiten. Ja? Also ein Wissen von der Art, dass immer wenn das passiert, dann das auch passieren wird. Ja? Also wenn ich eben diesen Schalter auf meinem Herd aufdrehe und 10 Minuten rausgeht, nachher die Milch übergekocht sein wird und es wird stinken. Ne? Ja? Also solche Sachen. Oder noch genereller. Zum Beispiel kann das schon auch als ein Erfahrungswissen bis zu einem gewissen Grad existieren über den sogenannten Lauf der Gestirne. Ja? Also durch bloße Beobachtung, also was weiß ich, über das Verhalten von Sonne und Mond. Ja.
Ich habe noch eine Frage zu dem, also Wissen, wenn ich da gewesen bin, aber dann müssen wir doch davon ausgehen, dass alle Menschen dieselbe Wahrnehmung haben, oder? Weil ich meine, ich kann ja beim Verkehrsunfall.
Nein, es haben nicht alle dieselbe Wahrnehmung, aber alle haben im Grund Wahrnehmung von derselben Art. Ne? Ja, also der eine kann sagen, ich habe es nicht gesehen, weil schon einmal kommt der Autofuß im Weg davor und der andere sagt, ich hätte es versehen können, aber genau in dem Moment habe ich einen kleinen Ohnmachtsanfall und so weiter. Dann haben sie nicht alle dieselbe Wahrnehmung. Aber sie haben insofern alle dann doch wieder dieselbe Wahrnehmung, als die sie nicht gleich gehabt haben, sozusagen das, was sie nicht korrigiert oder ergänzen können durch das, was die Wahrnehmung mit der anderen war. Ne? Also insofern. Möglicherweise. Ne? Ja. Also, aber das ist sozusagen die anspruchsloseste Art von Wissen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass Aristoteles sagt, auf dieser Ebene von Wissen und auch noch auf der nächsten Stufe oder so, ist das, was wir Wissen nennen, unser Wissen nennen, etwas, was auch Tiere haben. Ja? Das Wissen. Man kann nicht verstehen, was Wissen ist, wenn man nicht da so von unten anfängt, mit dieser Art von sogenannten Erfahrungs- oder Wahrnehmungs- Wissen, und das ist etwas, was wir mit den Tieren teilen. Jetzt, wenn wir bei Verallgemeinerungen sind, dann, also zum Beispiel bei der Fähigkeit, was der Licht, irgendwelche komplexere Abläufe im Ackerbau, sozusagen am Jahreszeitzyklus, das heißt am Stand der Gestirne, zu orientieren oder sowas. Nicht? Also das wäre so ein Fall von Wissen um Regeln, das ist schon wesentlich höherwertig, ne, dieses Wissen. Ein ganz entscheidender Schritt ist, wenn sich, ja, das ist eine sehr realistische Sache, die hat gesagt, wenn sich in einer Gruppe, die ein solches Wissen hat, ein Expertentum bindet. Also wenn es auf einmal Leute gibt, die sozusagen für so ein bestimmtes Wissen zuständig sind, als Experten, dort auf diesem Gebiet sozusagen Erklärungsansprüche erheben. Also eventuell kann man da sowas wie diese berühmten vorsokratischen Naturphilosophen oder so, da so Leute gesagt haben, Leute, im Grund zeigt uns doch alles, was wir da so beobachten können, dass letztlich alles aus Wasser ist. Ne? Und der andere sagt, ich verstehe, was du meinst, aber in der Sache selber stimme ich nicht mit dir überein, ich glaube eher, es ist alles aus Luft. Ne? Und wenn es da Experten gibt, die sozusagen auf dieses Erfahrungswissen, auf dieses Wissen um Regelmäßigkeiten, sozusagen noch einen anderen, einen distanzierteren, sozusagen theoretischeren Blick werfen und sozusagen da was erklären wollen. Und dann, wenn es die spätestens, wenn es die gibt, wenn es diese Experten gibt, dann gibt es auch bereits für dieses Wissen, was da ist, immer eine sprachliche Tradition. Weil wenn die miteinander diskutieren, dann müssen sie miteinander reden. Also spätestens dann, aber natürlich auch schon früher, wird das Wissen über solche, das verallgemeinerte Wissen, das Erfahrungswissen, das wertvolle Erfahrungswissen, sprachlich artikuliert. Ja? Und es bilden sich Experten. Es bildet sich ein Expertentum. Es gibt dann die Astronomen und es gibt die für Bergbau oder für Metallurgie zuständig sind in einer Kultur oder so. Ja? Das sind alles sozusagen. So, das ist alles noch vor der Wissenschaft. Und Wissenschaft ist etwas, was alles das voraussetzt. Also Wissenschaft ist etwas, was erst anfängt, wenn es schon ein Wissen gibt und wenn dieses Wissen bereits sprachlich tradiert und in einer gewissen Weise bewertet ist von Experten, ja, und sozusagen schon argumentiert wird. Erst dann, das sind alles Voraussetzungen. Also das heißt, wenn wir jetzt dann sprechen mit den entscheidenden letzten Schritt, dann machen wir vorher noch halt und sagen, also der Weg, wie man zu einer Wissenschaft kommt, ist nicht der, dass einfach irgendwas aufgesammelt wird und dann wird es durch diesen Filter durchgedrückt, sozusagen des Syllogismus, sondern wenn man es realistisch betrachtet, ist es ein Weg, sozusagen der ein Weg der Erfahrung, in dem die Erfahrung immer mehr geklärt und immer mehr unter allgemeinen Gesichtspunkten strukturiert wird. Und aus der eigentlichen Wissenschaft, in den Zustand der eigentlichen Wissenschaft, wird ein Wissen gebracht, in das alles vorliegt, und zwar dadurch, dass eben genau die obersten Grundsätze eruiert werden. Also eine Wissenschaft haben wir dann, wenn sich jemand die Aufgabe gemacht hat, dass was als Wissen auf einem bestimmten Gebiet schon vorliegt, noch einmal daraufhin durchzusichten und sozusagen daraufhin zu strukturieren, was die obersten Grundsätze auf diesem Gebiet sind. Also, was er macht, ja, die Wissenschaft hat sozusagen Ideale dabei ihn. Die Wissenschaft ist nicht etwas, was aus der freien Luft erfunden werden kann. Aber eben im letzten Stadium, bevor die Wissenschaft sozusagen gegründet wird, gibt es einen, der sie erzeugt. Idealiter. Ne? Das ist natürlich auch meistens eine Gruppe. Aber er selbst war so eine Person, der wirklich als Einzelner sowas getan hat, der die Wissenschaft erzeugt hat. Aber nicht aus nichts heraus, sondern mit unglaublich vielen Voraussetzungen. Darum in allen diesen Büchern des Aristoteles, wo er sozusagen eine Wissenschaft begründet, nimmt es einen großen Platz ein am Anfang, dass er erklärt, was die Leute schon vorher gesagt haben über das, worüber er da redet. Und auf dieser Basis schlägt er dann ein Verfahren vor, wie man sozusagen die allerobersten Grundbegriffe so einer Wissenschaft findet. Ist das ungefähr Ihnen verständlich, diese Schicht und Dings? Ja? Und wenn er die dann hat, wenn man die hat, dann ist die Wissenschaft da. Und die Wissenschaft steht und fällt mit diesen Grundsätzen, die sie hat. Die Grundsätze definieren die Wissenschaft, die jeweilige. Und dieser ganze Prozess, den könnte man beschreiben jetzt als einen mehrstufig gegliederten Prozess des Erforschens natürlich. Ne? Des Erfahrungssammelns und des Erforschens. Das ist alles Voraussetzung für die Wissenschaft selber. Wenn sie dann da ist, kann man einfach beschreiben, indem man das alles wieder vergisst, indem man sie sozusagen, so wie die Geometrie des Euklid zum Beispiel, nicht? Also in einem axiomatischen Zustand präsentiert, indem man diese allgemeinsten Grundsätze anführt und dann zeigt, wie man speziellere Behauptungen aus diesen Grundsätzen heraus beweisen kann. Also weiß ich über das Zusammenfallen der signifikanten Punkte in Dreieck und so weiter. Ne? Das ist seine Forschung in Wissenschaft. Also er leugnet nicht, dass es für die Wissenschaft Forschung braucht. Aber für ihn ist die Forschung sozusagen eher was die Vorbedingung ist und die Wissenschaft selber ist, das dann auch als Resultat der Forschung. Und diese Tätigkeit, diese Grundsätze herauszufinden für eine bestimmte Wissenschaft, und jetzt kommt sozusagen das, warum uns das Ganze interessiert, das ist eine These, das ist eine philosophische Tätigkeit. Das ist in Bezug auf jede Wissenschaft, die es gibt, eine philosophische Tätigkeit. Das ist Philosophie. Also wenn es um die Begründung der Physik geht zum Beispiel, dann gibt es da eine ganze Menge Wissen, da schon viel diskutiert worden darüber, über diese ganzen Sachen. Ja? Aber es ist nicht in den Zustand einer Wissenschaft gebracht worden, weil die Leute sich nicht darüber einig sind, was die eigentlichen Grundsätze und Grundbegriffe sind und was sie dauernd verlieren, sozusagen in diesem Geflecht syllogistischer Strukturen. Was man da braucht, ist jemanden, der die Physik sozusagen von ihren Grundsätzen her sozusagen definieren kann. Und der das macht, ist ein Philosoph. Also das muss nicht dasselbe sein, der muss nicht der sein, der sozusagen diese empirische Forschung vorher gemacht hat. Das ist nicht sozusagen der Physiker, sondern das ist eine philosophische Tätigkeit. Also man könnte sagen, wie er sich den tatsächlichen Prozess der Etablierung einer Wissenschaft vorstellt, das ist so, dass sich in der Community bildet sich Interessen an bestimmten Schwerpunkten, Erklärungen verschiedener großer, unterscheidbarer Phänomenbereiche. Rede, Kunst einerseits, Physik andererseits, Mathematik, Biologie und so. Ja? Bilden sich. Es bildet sich ein Expertenwissen. Und dann wollte ich sozusagen sich als Wissenschaft anmelden. Und dann braucht es einen Philosophen. Dann rufen sie an, sagen wir, brauchen einen Philosophen. Kommt einer und macht jetzt das. Jawohl, sagt, seid ihr überhaupt schon so weit? Gibt es bei euch schon Experten und so? Sagt er, ja, dann komme ich. Ne? 100.000 Dollar und die mache ich eine Wissenschaft draus. Das ist dann sozusagen eingetragen. Das ist sozusagen die kleine Maxi-Vorstellung von der Sache, wie das läuft. Ja? Philosophie, das ist das erste Mal, dass wir von Philosophie reden. Und Philosophie ist hier an diesem Punkt sozusagen eine Serviceleistung. Ja? Eine Serviceleistung für die anderen. Die Philosophen kommen, machen aus dem Expertenwissen ein wissenschaftliches Wissen und sagen dann, okay, jetzt könnt ihr weitermachen. Ne? Jetzt könnt ihr dann den anderen alles immer erklären.
Also diese Argumente und Wertungen von
bitte?
Diese Argumente und Wertungen, von denen er quasi ausgeht, die hinterfragt er nicht. Das gehört nicht zu ihm, zu diesem Prozess.
Naja, natürlich, oh ja, also natürlich, die hinterfragt er schon. Ja, ja, natürlich.
Baut nicht nur darauf
genau,
auf.
Weil die Linke, die Experten liegen ja im Streit miteinander. Wenn das so ist, dass eine Hypothese oder These sozusagen unpassiert, aber richtige These eines bedeutenden Mannes ist, es gibt mehrere solche, dann werden sie miteinander streiten. Ne? So. Also, so ist es nicht. Er geht die durch, aber und für diese Tätigkeit, die der ausübt, sozusagen, wenn die da schon ihre Expertenwissen vorgelegt haben, da gibt es einen eigenen Namen dafür. Es ist eine philosophische Tätigkeit und die hat den Namen Prinzipienforschung. Ja? Also, Prinzipienforschung ist eine Art von sprachkritischer Reflexion auf das, was da schon da ist und im Großen und Ganzen gewusst wird, das Ausscheiden von nicht haltbaren Thesen unter dem Imperativ, möglichst viel von dem zu bewahren, was haltbar ist. Also wenn man zum Beispiel erkennt, und dies, dem alle immer glaubt, dann ist eigentlich ein Blödsinn, was der gesagt hat, aber man soll das nicht als Ganzes verwerfen, weil etwas ist daran richtig. Und wie kann man das mit dem, was der sowieso gesagt hat, und zwar jetzt nicht nur rhetorisch, sondern sagen, strukturell verbinden. Ne? Also, so geht das. Das heißt Prinzipienforschung. Nicht? Das, vor allem in der Physikvorlesung, auch in den ersten Büchern und Kapiteln der Physikvorlesung von Aristoteles wird das sehr schön genau beschrieben, wie dieser Prozess eigentlich vor sich geht. Man könnte das auch, ich beschreibe es Ihnen noch einmal, ja? Noch einmal, weil ein kleines Stück aber nicht weggelassen. Das ist jetzt für das bisherige nicht so wichtig, aber das ist bildordentlich lebt. Natürlich ist es so, wenn man sagt, was ist das für eine Situation, wo wir sagen, wir hätten gern eine Wissenschaftsphysik. Wir hätten gern, dass wir auf diesem Gebiet der Physik nicht nur allerhand wissen und allerhand vermuten, sondern wir hätten das gern in den Zustand einer Wissenschaft, so wie du, lieber Aristoteles, die Syllogistik zum Beispiel, als eine eigene Wissenschaft erfunden. Ja?
Hier nicht nur um die komplette Neuschaffung, sondern vielleicht auch um die Konkretisierung oder Modernisierung einer Wissenschaft.
Genau.
Also ist Metaphysik noch ein Gegenstand der Physik oder muss man das nicht trennen?
Genau, da kommen wir dann gleich drauf. Also Modernisierung und so, also nicht die komplette Neuschaffung aus nichts, aber sozusagen die Festlegung. Die Physik wird dann immer so bleiben, wie sie ist, wenn die Festlegung gelungen ist. Das ist der Unterschied zu unserer heutigen Auffassung. Ne? Also die kommen und sagen, wir hätten da gerne eine Wissenschaft. Und etwas, was natürlich klar sein muss, ist, was schon fassbar sein muss in einer gewissen Weise, ist, worum es da geht. Also was das Gebiet ist und wie das ungefähr begrenzt ist. Ja? Also es muss eine Art von Vorbegriff von dem geben, wovon das die Wissenschaft ist, die man dann da haben wird. So wie man zum Beispiel, so ähnlich, nicht ganz so, wie man da bei dem Syllogismus gesagt hat, es muss einen Vorbegriff von dem geben, was dann die Syllogismustheorie erklärt. Und dieser Vorbegriff ist eben das von diesem Stück Sprache, von der Art, das wäre so. Und so ist es zum Beispiel bei der Physik so, dass wir, im Grunde müssen wir akzeptieren und jeder weiß, worum es in der Physik geht. Es geht in der Physik, sagt er, um die Gesetze der Bewegung, derjenigen Dinge, die wir in unserem Umfeld wahrnehmen können und vor allem um ihre Bewegungsgesetze, sofern diesen Bewegungen eine Ursache in diesen Dingen selber hat. Natürlich eben nicht nur um die Bewegungen, die sich vollführen nach seiner Auffassung, wenn man künstlich irgendwas mit ihnen veranstaltet oder dergleichen. Jetzt schauen wir mal, das ist ein bisschen, Gott sei Dank. So, auf. Ja, sagt er das. Und dann, das ist sozusagen dieser Vorbegriff. Und dann geht es darum, sozusagen, da geht es um Grundbegriffe zu finden. Und in der Physik, weil es ist das wirklich toll. Also da kann man das wirklich genau beobachten, wie das funktioniert. Dass das nämlich als Sprachanalyse funktioniert. Also wie der Begriff der Bewegung bzw. der Begriff der Veränderung sozusagen genau zerlegt wird auf einer rein sprachkritischen Ebene und aus so einem Verfahren heraus dann diese zwei Grundbegriffe, von denen wir ja schon gehört haben, sozusagen, das natürlich resultiert, die werden gewonnen, sozusagen. Die werden nicht sozusagen dahin gekriegt auf den Tisch und sagt, Form und Materie. Ne? Also der Begriff der Materie ist etwas, was bei Aristoteles aus einem ganz bestimmten, strengen diskursiven Verfahren heraus entwickelt wird als Grundbegriff der Physik. Ne? So funktioniert es. Da gibt es noch ein paar andere Begriffe, Zeit, Ort und so weiter. Ne? Ist Ihnen das halbwegs verständlich, dieses Bild von Wissenschaft? Also die wesentlichsten Punkte, es ist beweislastig, weil er eben auf diese Organe, es ist Sprache, es ist abgelöst von individuellen Kompetenzen. Es ist beweislastig, weil es verlangt wird, dass es generell nach diesem syllogistischen immer was ein Zipfel rausziehen, wirst du sehen, wie das in Syllogismen angeordnet ist, weil es so durchstrukturiert ist. Und zwar hierarchisch so, dass irgendwo ganz oben allgemeinste Grundbegriffe stehen, die sozusagen das Ende der Warum-Frage darstellen, wo die Warum-Fragen dann aufhören. Auf diesen Punkt kommen wir gleich noch einmal. Und dann sehr, sehr wichtig, die Kontinuität zwischen verschiedenen Stufen von Wissen, von denen Wissenschaft die höchste ist. Also das höchste Wissen ist ein Wissen, das aus gesicherten Grundsätzen heraus bewiesen werden kann. Das ist die höchste Form des Wissens. Also ein Wissen, das nicht nur zufällig ist, das nicht nur zugestoßen ist, sondern nicht nur durch Verallgemeinerung von unten hergefunden haben, sondern das legitimiert werden kann durch Grundsätze von oben her. Ja?
Könnte man sagen, dass die Philosophie so etwas wie die doppelt gebrannte Wissenschaft ist, wenn man jetzt
also ich bevorzuge einfach zu sagen, hier in dieser Funktion haben wir Philosophie als eine bestimmte Art von Serviceleistung, eine bestimmte intellektuelle sozusagen Raffinerie, die noch dazu muss, damit aus einem akzeptierten Expertenwissen wirklich diese Art von Absicherung entsteht, diese Art von Absicherung, die eben die sogenannte Beweissicherheit herstellt. Ne?
Und ist hier etwas absehbar? Ja? Also wenn man jetzt
was heißt da? Sie ist statisch. Das ist eine statische Vorstellung von Wissenschaft. Sie erklärt, wie man zur Wissenschaft kommt, wenn man es überhaupt noch bleibt. So. Physik ist das. Ja? Was eben dann auf diesen Grundbegriffen. Die Forschung ist immer schon vorbei, wenn die Wissenschaft da ist. Ja? Das muss man sich.
Nein, ich wollte nur fragen, ja? Ob man hier nicht wieder in einem ähnlichen Zustand ist wie bei den Sophisten. Ja? Dass hier ein Prozess sich auftut, der in einer zweiten Stufe noch einmal auf den Punkt geworfen wird. Ja? Also der dreifach gebrannte oder
nochmal. Ich weiß nicht, was mit den Brennern sozusagen. Natürlich nicht. Weil ich selber gesagt habe, Raffinerie kann man einen Destillationsvorgang oder sowas ähnlich ist. Oder Sie denken auch an den Schnaps. Ne? Natürlich ist es sowas ähnliches, ein bisschen. Ja, das stimmt schon. Natürlich ist es sowas. Aber es muss immer ein Zusammenhang stehen. Und vor allem alles, was Inhalt ist an einer Wissenschaft, alles, was an einer Wissenschaft Inhalt ist, was der Inhalt dieser Grundsätze, kommt alles von ganz unten aus Erfahrung. Ja? Weil der Grundlagenforscher, der Prinzipienforscher, bringt das selber nicht sozusagen zusätzliche Inhalte rein in die Sache. Der arbeitet etwas durch, was als Erfahrungswissen schon da ist. Ne? Das ist klar, das ist ganz entscheidend. Ja? Also alles, was der Inhalt ist, ist in einer allerdings dreifach quantistillierten Vorhang, sozusagen in diesen Grundsätzen dann, kann natürlich auch weiter unten aufgesucht werden, und ist in einer destillierten Form in diesen Grundsätzen vorhanden, aber kommt nicht aus einer anderen Quelle, ja? Sondern das, was der Philosoph an diesen Grundsätzen sozusagen dazu tut, ist ihre Auszeichnung als Grundsätze. Ja, das ist das Entscheidende. Also unter einer amorphen sozusagen Masse sozusagen so eine Struktur herzustellen. Jetzt komme ich noch zu einem letzten Punkt, der das betrifft und wo sich vielleicht der eine oder andere von Ihnen schon gefragt hat, wie viel das ist. Ich habe gesagt, das Ganze ist ein Aufbau, den man, wenn man von unten denkt, auch als einen Prozess, das fortgesetzt stellt und beantwortet von Warum-Fragen verstehen kann. Wie ist ein Sterblicher die? Und so weiter. Aber warum denn die? Weil und so weiter. Warum hört es da auf? Warum hört es an einer bestimmten Stelle auf? Ja? Was heißt allgemeinste Grundsätze? Ja? Also da ist ganz wichtig, dass man sich klar macht für Aristoteles, heißt allgemeinste Grundsätze relativ auf dieses Gebiet, das wir von einer bestimmten Zielbestimmung her ins Auge gefasst haben. Bewegung der Dinge in unserer natürlichen Umgebung, soweit die Bewegung von den Dingen selbst abhängt, da gibt es dann diese Grundsätze. Jede Art von Veränderung ist von dem Typ oder von dem Typ und daher muss überall, wo es Veränderungsvorgänge gibt, etwas zugrunde liegendes und eine Form und Schicksal zu lauten. Das ist ein Argument. Ja? Also allgemeine Grundsätze heißt allgemeine Grundsätze relativ auf dieses Gebiet. Starten wir woanders, kommen wir auf andere oberste Grundsätze. Ja? Daher, wie man, wenn eine Wissenschaft gegründet wird, sozusagen ist eine Fantasie, und die Philosophen geholt werden, müssen die Philosophen wieder von vorn anfangen und liefern dann jeder solche Interessensgruppe ihre eigenen Grundsätze ab, die schreiben sich die dann in ihre Statuten rein und dann haben sie die Wissenschaft bei der Polizei angemeldet. Ne? Ist das verständlich? Was heißt das? Das heißt, es ist ein sehr, sehr ganz entscheidender Punkt. Also die These des Aristoteles ist, wenn es eine Wissenschaft gibt, wenn eine Wissenschaft da ist, dann heißt es auch immer, dass es etwas gibt, was in dieser Wissenschaft unbeweisbar ist. Denn wenn es nichts Unbeweisbares gäbe, gäbe es auch keine obersten Grundsätze. Ja? Also, diese Beweislastigkeit schließt ein, dass es oberste Grundsätze gibt, die unbeweisbar sind. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man erkennt, dass das für Aristoteles eine sozusagen formale und strukturelle Forderung ist, weil nämlich in der Neuzeit, wenn wir von Axiomen und sozusagen obersten Grundsätzen sprechen, wir oft ganz andere Gesichtspunkte in den Vordergrund rücken, nämlich zum Beispiel den Gesichtspunkt, dass die obersten Axiomen obersten Grundsätze welche sein müssen, die in einer bestimmten besonderen Weise evident sind oder so etwas, ja? Die man nicht bestreiten kann oder dergleichen. Weil irgendwie die Anschauung sagt, es kann gar nicht anders sein, als dass, wenn zwei Punkte auf einer Geraden dann und so weiter. Ja? Oder wenn drei Punkte auf einer Geraden sind, dann einer zwischen den beiden anderen liegen muss oder sowas. Das kann man sehen, das kann man nicht bestreiten. So. Das ist nicht, das spielt keine essentielle Rolle bei Aristoteles, sondern bei Aristoteles ist es ein strukturelles Argument. Es gäbe nicht die Wissenschaft mit ihren festen Grundsätzen, wenn es nicht unter den Sätzen welche gäbe, die nicht beweisbar sind, passt da. Ja? Was da sonst noch eine Rolle spielt, dafür, dass das eben diese Sätze sind, die nicht beweisbar, das ist, ja, es muss unbeweisbar sein. Das A, wenn es Beweis als Struktur der Wissenschaft gibt, dann muss es auch in jeder Wissenschaft als Unbeweisbares geben. Ja? Und das andere, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, ist, dass nach dieser Auffassung, die ich Ihnen da jetzt erklärt habe, die Wissenschaften etwas sind, was als eine nicht reduzible Vielheit daherkommt. Wissenschaften gibt es mehrere. Wissenschaften gibt es prinzipiell viele und mehrere, und zwar in einer nicht reduziblen Vielheit. Warum? Weil jede Wissenschaft ihre eigenen Grundsätze hat. Jede Wissenschaft hat ihre eigenen Grundsätze, Und in dem Moment, wo man sagt, für diese Wissenschaft B gelten aber dieselben Grundsätze wie für die Wissenschaft A, ist es auch schon aus und ist B liquidiert und es gibt nur mehr eine Wissenschaft. Ja? So, zwei verschiedene Wissenschaften sind Wissenschaften mit verschiedenen Grundsätzen und überall dort, wo es verschiedene Grundsätze gibt, sind es verschiedene Wissenschaften. Die Wissenschaften sind sozusagen, so wie dieses Bild von mir da war, die jeweilige Wissenschaft ist identifizierbar durch ihre Grundsätze und was sie alle gemeinsam haben, ist diese logistische Struktur. Was sie natürlich nicht gemeinsam haben, ist, wie man zu diesen Grundsätzen gekommen ist, weil sie alle von ganz verschiedenen, würden wir heute sagen, Erfahrungsbereichen ausgehen. Die Topik geht aus von den Erfahrungen mit der Überredung, die Physik geht aus von den Erfahrungen mit den Gegenständen, die sich in unserer, also die Gegenstände mittlerer Größe, die sich in unserer Lebenswelt herumbewegen und die Biologie geht mit spezielleren Erfahrungen aus, mit Tieren und Pflanzen und so weiter. Ja? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wissenschaft ist eine plurale Sache. Und die eine Wissenschaft ist nicht auf die andere reduzierbar. Das ist auch etwas, was für uns sehr schwer vorstellbar ist in Wirklichkeit. Das klingt ganz, ganz munter und lustig und harmlos. Das ist aber ein Bild von Wissenschaft, das heute nicht wirklich, also das schon ein paar Jahre lang nicht mehr modern ist. Ne? Zum Beispiel gibt es da natürlich etwas nicht, was für uns ganz, ganz wesentlich ist, was die Wissenschaft schlechthin für uns ist. Aber das existiert bei Aristoteles einfach nicht. Das ist eine mathematische Physik. Das sind einfach zwei verschiedene Wissenschaften, die Mathematik und die Physik. Und die Mathematik hat mit Sachen zu tun, die sind von völlig anderer Art als die physikalischen Sachen. Das ist für uns absolut unvorstellbar. Man kann einfach denken, ohne Mathematik kann man nicht Physik betreiben. Aber bei Aristoteles ist das so. Das ist eine andere Wissenschaft. Die mathematischen Gegenstände sind eben gerade nicht solche, die sich aus sich selbst heraus verändern und in sich gegenseitig irgendwelche Wirkungen auslösen, so wie die physikalischen Gegenstände. Und das andere runterfällt aufs andere, dass das dann zerdeppt. So etwas passiert nicht in der Kommunikation zwischen Innen- und Außenwinkeln eines Dreiecks. Ja?
Nein,
eben nicht. Sie haben eben nicht dieselben Grundsätze.
Nein.
Natürlich, in einer Wissenschaft gibt es das, natürlich gibt es auch in der Antike, nicht nur bei Aristoteles, sondern vor allem auch bei anderen Autoren Reflexionen über die Grenzen einer Wissenschaft. Ja? Also zum Beispiel ein ganz berühmter Fall in der Mathematik ist die Auseinandersetzung der antiken Mathematiker mit den irrationalen Zahlen. Das ist eine Mathematik über einen bestimmten Begriff der Proportionalität oder des Maßes definiert war, die Geometrie, der wird in Frage gestellt durch die Entdeckung der Irrationalitäten und so. Und da kommen schwierige Fragen über die Grenzen einer Wissenschaft auf. Während ich Ihnen ja gesagt habe, nach dem aristotelischen Bild steht die Wissenschaft, entsteht und dann bleibt sie. Und man kann dann sagen, gut, wir können damit nichts mehr anfangen, wir schaffen sie wieder ab, diese Wissenschaft, und setzen an ihrer Stelle eine Pluralität von anderen. So was wäre, ne?
Aber das gibt es ganz
einfach. Aber im Großen und Ganzen ist es bei uns so, eine Wissenschaft ist eine Wissenschaft und die andere Wissenschaft ist eine andere Wissenschaft. Ne? Von diesem Wissenschafts- wir sehen alle Wissenschaften im Grund heute, jede Art von Wissenschaft, sind wir schon seit Hunderten von Jahren eigentlich abhängig von der Mathematik als einer Superwissenschaft. Beziehungsweise eben seit Newton von der Mechanik als einer Superwissenschaft und dergleichen. Und dann sind im 19. Jahrhundert mal wieder die Leute von den Fantasien an, ja, die Geschichte ist ja auch eine Wissenschaft oder sowas. Aber im Grunde sind das die Paradigma von Wissenschaft und die leben davon, dass es sowas gibt wie eine Superwissenschaft. Das gibt es bei Aristoteles nicht. Was ist nicht? Es gibt Wissenschaft 1, Wissenschaft 2, Wissenschaft 3 und so weiter. Und was es nicht gibt, ist eine Superwissenschaft, in der sozusagen die Grundsätze der anderen Wissenschaften dann ihrerseits nochmal begründet wird. Sondern es ist ganz wichtig, die Grundsätze sind unbegründbar. Ja, die Grundsätze sind selber nicht beweisbar. Zu dieser Sache mit diesem Wissenschaftspluralismus, muss man drei Qualifikationen machen, drei Sachen dazu sagen. Mindestens, vielleicht noch mehr, aber drei, die mir sehr ernst nehmen und sehr wichtig sind. Das sind keine Ausnahmen, keine Einschränkungen, aber es sind Zusatzklauseln, ja? Die sozusagen so ausschauen können, als würde sie diesen radikalen Pluralismus der Wissenschaften einschränken. Das erste ist, und das ist vielleicht so diese eine Frage, die da mit der Benjamin gerade war. Es gibt sowas wie Grundsätze, die tatsächlich in verschiedenen Wissenschaften auftauchen. Ja? In verschiedenen Wissenschaften auftauchen. Also, das sind, die tauchen vor allem, tauchen sie auf in der euklidischen Geometrie, die koinale NOI, die allgemeingültigen Grundsätze. Das sind solche, die führt er echt als Grundsätze der Geometrie auf, aber da sehen Sie sofort, auch wenn ich mich nicht für Geometrie, ich kann mir schlecht vorstellen, dass ich dem widerspreche. Wenn es zwei Sachen gibt, von denen jede einem dritten gleich ist, dann sind die auch untereinander gleich. Solche, so ein Satz wie der, ja? Oder so ähnliche Sätze wie, das Ganze ist größer als jeder Teil, oder jede Teilsumme von Teilen. Ja, solche Sätze. Ja? Aber vor allem zum Beispiel so einer wie, wenn zwei Sachen sind und jede davon ist einer bestimmten dritten Sache gleich, dann müssen auch die zwei Sachen miteinander gleich sein. Dann, an diesem Punkt ist es so, dass die Auffassung des Aristoteles die ist, dass er das nicht leugnet, dass es das gibt. Aber es gibt Stellen, an denen er sagt, in jeder Wissenschaft bedeutet das was Verschiedenes. Das hat mit sehr tiefen philosophischen Gründen, sie bedeuten nicht immer das Gleiche, sie kommen überall vor, aber es bedeutet nicht immer das Gleiche. Warum bedeutet es nicht immer das Gleiche? Das ist ein sehr tiefes und faszinierendes philosophisches Problem, was da angesprochen ist, weil nämlich das Wort gleich nicht immer das Gleiche bedeuten muss. In diesem Satz geht es darum, dass man gleich ist ein Drittel jeweils für sich, sind die jeweils ein Drittel gleich, daher muss sie auch untereinander gleich sein. Und jetzt, wenn man aber in verschiedene Phänomenbereiche schaut, dann ist es tatsächlich so, dass das Gleich heißt, nicht überall das Gleiche bedeutet. Und so was Ähnliches meint Aristoteles. Die kommen zwar praktisch in der Wissenschaft vor, haben aber letztlich, wenn man sich anschaut, wie sie funktionieren, dort nicht immer die gleiche Konsequenz oder die gleiche Übung. Und dann gibt es noch, ja, das kann man sagen, einen Punkt oder zwei andere Punkte, je nachdem, wie man das nimmt. Man kann es auch als einen Punkt nehmen, der auch sehr, sehr wichtig ist. Also, jede Wissenschaft steht für sich. Und jede Wissenschaft kommt zum Stehen, indem man ausgeht von einer Erfahrung auf einem bestimmten Gebiet. Und dann wird diese Erfahrung, wie gesagt, raffiniert oder wie man auch sagt, destiniert, bis zu diesem Punkt der Prinzipienforschung, Grundlagenforschung, wo dann ihre Grundsätze feststehen, wo bestimmte Grundbegriffe feststehen. Und dann steht sie da. Ich kann sozusagen durch diese Grundbegriffe, weil die ja aus jeweils verschiedenen Erfahrungsbereichen herausgekommen sind, von den anderen Wissenschaften unterschieden. Und diese Grundbegriffe legen zugleich die Ebene fest, auf der es keine Beweisbarkeit mehr gibt. Also die sind unbeweisbar, müssen unbeweisbar sein, weil sonst nie eine Wissenschaft zustande käme, weil wird das unendlich weitergehen. Das ist das Bild, das wir bisher haben. Und es gibt keine Superwissenschaft, die sozusagen über allem steht und wo man dann mit seinen Grundsätzen hingehen kann und sagen, jetzt du Meister aller Meister, auf die Grundsätze aller Grundsätze. Das gibt es nicht. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Und trotzdem gibt es nach der Auffassung von Aristoteles, trotzdem, ja, aber nicht als Ausnahme, nicht als Einschränkung, trotzdem gibt es zwei universale Wissenschaften. Ja? Aber diese zwei universalen Wissenschaften sind nicht Teil von denen ist Superwissenschaft. Ja? Das sind zwei Wissenschaften, wie soll man sagen, die einen Gegenstandsbereich haben. Jede von denen hat einen Gegenstandsbereich, der sozusagen alle Gegenstandsbereiche, die die anderen Wissenschaften haben, auch betrifft. Aber trotzdem haben diese sind eben keine Superwissenschaft, das sind universalen Wissenschaften, jeweils ihre eigenen Grundsätze. Und diese eigenen Grundsätze, die sie haben, sind nicht von der Art, dass man aus denen die Grundsätze der anderen Wissenschaften ableiten könnte. Verstehen Sie, was ich meine? Also sie sind universal in dem Sinn, dass ihr Gegenstandsbereich universal ist. Über alle diese Wissenschaften drüber geht, über die Unterscheidung zwischen dem, was der Gegenstand der Physik ist und dem, was der Gegenstand der Mathematik ist und dem, was der Gegenstand der Biologie ist. Der Gegenstand geht über das drüber. Aber ihre Grundsätze, die können wir jetzt sozusagen so, die Universalwissenschaft 1 und Universalwissenschaft 2 gehen nicht dort über die drüber, sondern sind extra, ja? Das sagt Ihnen was, dieses Bild vielleicht, oder? Ja. Also da geht, die haben jeweils einen eigenen Gegenstandsbereich und von dem Gegenstandsbereich kommen zu ihren Grundsätzen. Aber es gibt keine Superwissenschaft. Und diese zwei Wissenschaften, der Gegenstandsbereich ist sozusagen universell, aber ihre Grundsätze sind nicht von der Art, dass die Grundsätze der anderen sind, sondern jeweils ihre eigenen Grundsätze. Und was sind das für Wissenschaften? Gibt es einen Vorschlag, was so eine Wissenschaft sein könnte, so eine Universalwissenschaft? Bitte? Bitte? Laut.
Sprache.
Ja, sehr gut. Sprache. Also die Rhetorik. Die Rhetorik ist so eine Wissenschaft. Ja, also, die Rhetorik ist eine von diesen beiden Wissenschaften. Warum? Ganz einfach, weil man über alles reden kann. Ja, das ist der Grund. Der Grund, warum, also über alles, wovon die anderen handeln, kann man das machen, was die Rhetorik interessiert, nämlich, dass man darüber diskutiert und redet. Man kann die Sache natürlich auch ein bisschen tiefer fassen, also mit diesem mehr, aber das sagt eigentlich schon das Wesentliche. Man kann zum Beispiel sagen, immer, man braucht die Sprache und man braucht höherstufige sprachliche Kompetenz, um überhaupt zu irgendeiner Wissenschaft zu kommen. Na? Also das ist aber das eine. Das ist die eine Universalwissenschaft und die andere Universalwissenschaft.
Die Logik?
Naja, die würde man ja da dazu nehmen, oder?
Ja.
Ja. Bitte?
Mathematik?
Nein, eben nicht. Da haben wir ja gerade gesagt, Mathematik ist eine Wissenschaft, die extra neben der Physik und so, die hat ihren eigenen Gegenstand. Die Gegenstände der Mathematik sind ja von einer sehr seltsamen, eigentümlichen Art. Ja? Natürlich gibt es Gegenstände anderer Wissenschaften, mit denen Mathematischen was gemeinsam haben, aber das hat von einer besonderen Art gemacht. Ja, die andere Wissenschaft ist jetzt, die andere Universalwissenschaft ist Philosophie, aber in einem anderen Sinn, als wir vorher besprochen haben. Wir reden jetzt zum zweiten Mal von Philosophie. Und zwar Philosophie als eine Wissenschaft, die nachdenkt über das, was das Sein ist. Damit haben auch alle zu tun. Für alle Gegenstandsbereiche, zu denen eine Wissenschaft gebildet hat, ist es sehr wichtig, es ist überall wichtig, unterscheiden zu können zwischen dem, was ist und was nicht ist, und was eigentlich damit behauptet wird, dass man sagt, etwas existiert und etwas existiert nicht und so weiter. Ja? Und was die Sachen eigentlich sozusagen zu dem macht, was sie sind. Das kann man in Bezug auf alle Arten von Sachen fragen, und zwar in einer Einstellung darüber, dass man eben bloß irgendwie darüber reden kann, hinausgehen. In einer Einstellung, die auch die Sachen selber zielt und nicht nur universell ist in dem Sinn. Also, Rhetorik und Philosophie, und zwar Philosophie speziell als das genommen, was man Ontologie nennt. Da kommt noch mehr dazu. Also das ist nicht alles, aber wir konzentrieren uns in der Philosophie auf diesen Bereich sehr, sehr stark konzentriert. Also als die Frage nach dem Sein. Weil diese Frage in Bezug auf alles, worüber auch eine andere Wissenschaft gebildet hat, erhoben werden kann. Diese Frage nach dem Sein. Ist das verständlich? Ja?
Nennt er das auch so?
Bitte?
Wie nennt der Aristoteles das?
Erste Philosophie.
Also?
Ja. Das müssen Sie unterscheiden von dem, was ich vorher als die Serviceleistung der Philosophie beschrieben habe. Also wir gewinnen hier sozusagen zwei verschiedene Zugangsweisen, zwei verschiedene Bereiche sozusagen, die für Philosophie typisch sind. Sie wissen alle, vor allem wenn Sie vorher über zwei Stunden eine Einführung in die praktische Philosophie hören, dass es in der Philosophie noch um ganz andere Sachen geht. Ja? Aber hier kommen zwei spezifische Tätigkeitsbereiche, Geschäftsbereiche sozusagen, der Philosophie in den Blick. Verschieden. Ja? Das eine ist etwas, was die Philosophie Dienstleisterin für die anderen Wissenschaften ist, nämlich als Prinzipienforschung. Ja, die brauchen ein Zertifikat, dass sie auch wirklich eine Wissenschaft sind, kommen die Philosophen, erklären ihnen, bei jeder Veränderung ist es so, wenn sich irgendwas verändert, ist es immer so, dass da irgendwas sein muss, was beharrt und so weiter und so weiter. Und dort liegen eure Grundbegriffe, Leute, und Licht, in denen ihr sagt, Wasser, Luft oder sowas, ja, Materie, ihr müsst euch damit anfangen, das klingt sehr abstrakt, aber das ist euer Grundbegriff. Form ist ein anderer Grundbegriff und ihr müsst endlich schauen, dass ihr eine ordentliche Definition davon habt, was ein Ort ist, im Unterschied zu dem, woraus der Gegenstand selber besteht, ich lege euch eine vor und so. Also, das ist diese Serviceleistung. Für die anderen Wissenschaften. Hier aber ist die Philosophie selber eine Wissenschaft. Hier übt sie natürlich auch für sich selbst diese Serviceleistung aus. Aber hier ist sie vor allem selbst eine Wissenschaft, und zwar eine höchst abstrakte Wissenschaft. Ne? Eine Wissenschaft über die Begriffe, über die Struktur, über die Grundsätze, die uns erreden, über solche Unterschiede wie Sein und Nichtsein oder so und so sein oder anders sein, bestimmen. Ja?
Beschäftigt sich diese Philosophie mit den Dingen, die nicht beweisbar sind?
Nein! Warum? Sie beschäftigt sich, also was ich da ins Auge fasse, beschäftigt sich zunächst einmal mit einer ganz konkreten Sache, mit der Art und Weise, wie man auf eine konsistente Art den Begriff Sein verwenden kann. Das ist der Kern der Sache. Ja? Na, was heißt Abstraktionswissenschaft? Jede Wissenschaft ist eine Abstraktion. Na, jede Wissenschaft gewinnt ihren wissenschaftlichen Status auf einem Weg der Abstraktion von konkreten Erfahrungen und über verschiedene Stufen hinweg. Natürlich ist es so, schauen Sie, bitte. Getreideanbau ist, okay, natürlich. Das ist schon richtig. Also, sagen wir so, der Unterschied liegt darin, dass beide, vor allem wenn man das historisch betrachtet, natürlich schon aus konkreten Tätigkeiten hervorgehen, aber aus konkreten Tätigkeiten, die was Besonderes haben. Und die haben ja auch sehr viel miteinander gemeinsam, und darum gibt es ja auch in der Geschichte der abendländischen Philosophie, zwar nicht durchgehend und kontinuierlich, aber immer wieder, fundamentale Streitigkeiten über Gebietsansprüche zwischen Philosophie und Rhetorik. Sie haben sehr viel miteinander gemeinsam. Der konkrete Erfahrungsbereich, aus dem die beiden heraus sich entwickeln, ist einer und derselbe im Grunde, nämlich der Diskussion, ne? Des Diskutierens, des Argumentierens. Ja, was ist damit? Serviceleistung ist auch natürlich eine Leistung der Abstraktion, ne? Über den Status hinaus, der dort schon erreicht worden ist. Ne? Aber ich meine, Sie haben schon recht, insofern ist die Beschäftigung mit sozusagen, wie kann man, was sind die Grundstruktur des Redens über alles, egal was es ist, und was sind die Grundstrukturen der Verwendung des Wortes Sein? Das sind schon abstraktere Sachen, als wenn man sagt, was ist mit den lebendigen Wesen. Ne? Ja, also insofern. Ja. Also das muss man sich merken. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass man das nicht verwechselt. Dass es Universalwissenschaften gibt, in dem Sinn, dass es Wissenschaften gibt, die einen universalen Gegenstandsbereich haben. Damit, dass jemand behauptet, es gäbe eine Superwissenschaft, aus der alle anderen Wissenschaften begründet werden können. Die Universalwissenschaften stellen nicht den Anspruch, diese in Aristotelischen, mit denen wird nicht der Anspruch gestellt, die Grundlagen der Physik zu erklären. Obwohl es natürlich in der aristotelischen Metaphysik Vorlesung eine Menge Diskussion über Grundbegriffe der Physik gibt. Aber im Prinzip ist es so, dass das eine eigene Wissenschaft ist, deren eigene Grundsätze gesucht werden müssen, erst einmal. Ne? Sozusagen die Grundprinzipien die Grundunterscheidungen, die in dieser Wissenschaft vom Sein. Also, wir haben eine große Firma, die heißt Philosophie, in der gibt es verschiedene Geschäfts- und Aufgabenbereiche oder Abteilungen. Und vielleicht ist eine große Unterscheidung die zwischen den Stockwerken 1 bis 30 theoretische Philosophie und 30 bis 60 praktische Philosophie und dem Keller, der heißt Kulturphilosophie und alles andere. Aber in den Stockwerken 1 bis 30 theoretische Philosophie, da gibt es auf jeden Fall mal zwei verschiedene Abteilungen, nämlich die eine, die Service für andere liefert, die Prinzipienforscher, und dann gibt es noch die Deontologie, die über das Sein nachdenkt. Das sind die mit den besonders langen Bären. Die schon wirklich relativ schwachs. Während die anderen kommen ja wenigstens manchmal in die frische Luft zu den anderen Wissenschaftlern. Ja, ist das? So, jetzt unser nächstes. Habt ihr das halbwegs, können Sie das Ganze verdauen? Oder wenn Sie es sich nochmal anhören oder so. Unser nächster Punkt ist jetzt, Ihnen zu motivieren, wie diese Wissenschaft zum Sein, worum es da eigentlich geht. Damit werden wir uns jetzt als nächstes befassen, mit dieser Philosophie als einer eigenen Wissenschaft, und zwar als Wissenschaft vom Sein. Ich erkläre, ich suche dafür immer eine Motivation. Ich habe immer dieselbe. Ich erkläre das jetzt so und denke vielleicht ein bisschen darüber nach, weil es auch was ist, was man nicht so gern auf den ersten Anhieb verdaut oder so, also es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn Sie eine Woche Zeit haben, über die Sache selber sich durch den Kopf gehen zu lassen. Also ich bringe Ihnen eine Motivation zu der Sache in den letzten 5 Minuten, die wir heute noch haben, die setzt wieder bei dieser Superismus-Theorie des Aristoteles an. Und zwar bei einem ganz konkreten einzelnen Punkt. Das ist ein bisschen was mit Logik zu tun hat, aber uns interessiert nicht, was mit der Logik selber, sondern es ist sozusagen ein Aufhänger. Es gibt bei Aristoteles, es gibt in diesen, ich habe Ihnen ja gesagt, die eigentliche Aufgabe des Logikers ist ja dann, Beweisstrategien zu finden, wenn man sagt, welche von diesen Figuren, jetzt gültige von diesen 256 Schemata, welche davon wirklich gültige Syllogismen sind. Und um das zu zeigen, benutzt er gewisse Regeln. Unter diesen Regeln spielen die sogenannten Konversionsregeln eine Rolle. Zum Beispiel die simpelste aller Konversionsregeln ist, dass ein E-Satz umgekehrt werden kann. Also dass wenn kein General ein Bischof ist, also wenn Bischof keinem General zukommt, dass man dann ohne weitere Umstände auch sagen kann, dass es umgekehrt ist. Wenn Bischof keinen General zukommt, dann kommt auch General keinen Bischof zu. Ja? Das ist eine einfache Regel. Das ist selber kein Syllogismus, aber es ist nach der aristotelischen Definition aber es ist offensichtlich eine logische Wahrheit. Also das ist auch so ein schwieriger Punkt. Ne? Aber solche Regeln benutzt er dabei seiner Beweis. Und da benutzt er eine Regel, die lautet so. Wenn A einem B zukommt, dann kommt es auch einem B zu. Ja? Das sagt er an mehreren Stellen ausdrücklich. Und das benutzt er in seiner Dinge. Also das sagt er nicht nur irgendwann einmal, das spielt eine Rolle in diesen Argumenten und Beweisen, die er dafür. Wenn A einem B zukommt, dann kommt es auch einem B zu. Haben wir gezeigt, dass etwas allem zukommt, so haben wir auch gezeigt, dass es einige von diesem allem, dass es einigen zukommt. Von diesem allem sagt man nicht. Tatsächlich sagt er, haben wir gezeigt, dass etwas allem zukommt, so haben wir auch gezeigt, dass es einigen zukommt. Und das ist nicht wahr. Das sagt er zwar, aber wenn wir jetzt seinen Standpunkt verlassen, und uns die Sache ein bisschen aus der Distanz anschauen, ein bisschen darüber nachdenken, werden wir drauf kommen, dass das nicht haltbar ist. Daraus, dass A allen B zukommt, folgt nicht, dass es einem zukommt. Unter einigen verstehen wir mindestens einen. Ja? Egal wie viele, aber mindestens eine. Dadurch, dass es allen zukommt, ist es eben tatsächlich nicht zwingend, dass es auch mindestens einem zukommt. Und zwar warum nicht?
Weil es dann auch mindestens einem nicht zukommt.
Nein, das widerspricht er dem nicht. Wenn ich sage, es kommt mindestens einem zu, dann habe ich mich ja damit einverständlich erklärt. Ich sage, wer gibt denn das nicht zu? Das würde mir nur widersprechen, wenn ich sage, es kommt allen zu. Na? Ja?
Geht da nicht als Grundesgrenz? Wenn ich sage, A kommt keinem B zu, kann ich nicht sagen, A kommt einem B nicht zu. Also nicht.
Wenn es keine gibt, ja? Wenn es keine gibt, also wenn man sagt, alle Katzen sind vierbeinig, ja? Alle Katzen vierbeinig, kann man dann daraus schließen, dass es auch einige Katzen gibt, die vierbeinig sind, nämlich mindestens eine? Nein, das kann man nicht schließen. Warum kann man das nicht schließen? Ja? Ja, das ist die richtige Spur. Weil wenn es nämlich keine Katzen gibt, dann kann man auch niemand eine Katze präsentieren, die nicht vierbeinig wäre. Ja? Also, aus allen Katzen... Vierbeinigkeit kommt allen Katzen zu, ist durchaus damit verträglich, dass es gar keine Katze gibt. Ja? Sie können mich, wenn es keine Katze gibt, habe ich damit, dass ich sage, Vierbeinigkeit kommt allen Katzen zu, so lang recht, bis sie mir eine Katze zeigen, die nicht vier Beine hat. Das können sie aber nicht, wenn es keine Katze gibt. Verstehen Sie? Wenn es keine Katzen gibt, dann gibt es keine einzige Katze, die Sie mir zeigen können, die nicht vierbeinig ist. Und so lange habe ich mit dem, alle Katzen sind vierbeinig, recht. Und zwar auch wenn es keine Katze gibt. Ja? Und das hat er nicht berücksichtigt. Ja? Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass man aus etwas, was nicht zutrifft, was man anerkannterweise nicht zutrifft, alles schließen kann. Ja? Wenn Napoleon Bonaparte, der sich dann und dann zum König der Franzosen gehören lassen hat, hier in diesem Hörsaal sitzt jetzt, ja, dann heiße ich, was weiß ich, Federico Fellini. Wenn Napoleon hier in diesem Raum sitzt, dann habe ich so verschiedenfarbige Ferrari-Autos. Sagt man, ne? Wenn Sie etwas Ausfallendes, was nicht zutrifft, akzeptiert haben, können Sie daraus alles schließen. Und auf eine ähnliche Weise können Sie hier machen, dass sagt, alle Katzen sind vierbeinig. hat er durchaus recht, wenn es gar keine Katze gibt. Aber wenn es keine Katze gibt, dann trifft es ja nicht zu, dass es mindestens eine vier Beine gibt. Ja? Okay, Sie denken noch ein bisschen darüber nach. Das ist der Einstieg in die Frage, wie unterscheidet sich der Akt zu sagen, dass etwas so und so ist, wenn ich vier Beine habe, weil die Katze.